It's time now to call on our special guest, little Ricky again. Ricky, you all drove back and ready to go? What you gonna do for us this time?
Ruby,
that's a good
Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 163. Mein Name ist Tim Pritlaff und jetzt ist es endlich soweit. Nach einer langen Durststrecke der kulturellen und gesellschaftlichen Gesamtdiskussion wollen wir uns hier heute mal ein bisschen wieder auf die Technik stürzen und mal ein wenig in die Seele blicken einer ganz besonderen Programmiererkultur, nämlich der Ruby-Welt. Ganz besonders, warum die ganz besonders ist, das wird, glaube ich, auch schnell klar werden. Auf jeden Fall erstmal Hallo sagen zu Martin Wöginger, hallo.
Ja, hallo.
Ja, du bist das erste Mal dabei hier, gut so, haben wir schon lange mal drüber geredet, das mal zu machen. Aber umso mehr freue ich mich, dass das geklappt hat. Ja, und du bist ja auch schon so ein Altschulhacker, oder? Bist du auch schon eine Weile dabei?
Programmieren mache ich schon eine Weile, ja. Ich habe auch angefangen seit mit 12 Jahren am ZX81, klassisch Basic, dann Assembler, ja, das ging dann so eine Weile. Nach dem Abi halt Studium dazu verdient, so ein bisschen herumgehackt, C++, 96 dann mit Java angefangen und seit 4 Jahren bin ich jetzt bei Ruby gelandet. Mache auch andere Sachen wie iPhone-Entwicklung. Aber aktuell ist Ruby so mein Hauptsteckenpferd und auch meine Liebe.
Und da fühlst du dich am wohlsten?
Da fühle ich mich am wohlsten. Das Programmieren macht am meisten Spaß, ja.
Mhm. Ja, Ruby ist ja so ein Phänomen. Ich will das jetzt gar nicht zu sehr überhöhen, aber es kann mich noch ganz gut erinnern, als Ruby so aufgeschlagen ist im Netz. Ist ja immer so eine Sache, wenn so neue Programmiersprachen aufkommen. Die Welt hat schon viele neue Programmiersprachen gesehen, nicht viele haben verfangen. Ruby hat relativ schnell verfangen und hat so aus meiner Sicht eine ganz interessante Kultur mit sich mitgezogen. Ruby war dann ja auch zum richtigen Zeitpunkt da, um quasi, naja, fürs Web 2.0 gerüstet, so eine neue Generation von Webseiten auch mit sich zu führen. Siehst du das ähnlich? Also
na, Ruby gibt es ja schon eine Weile. Das ist ja auch 1995 gegründet worden, war aber zuerst hauptsächlich im japanischen Markt und gab es auch überhaupt keine englische Übersetzung. Und erst, glaube ich, 5 Jahre später ist es dann im englischen Kontinent, amerikanischen Kontinent rübergeschwappt. Und mit dem Steckenpferd Rails ist es natürlich dann
explodiert.
Explodiert, genau. Wobei meiner Meinung nach ja es nicht Rails ist, sondern also die Power von Rails ist ja die Programmiersprache Ruby. Und der pragmatische Ansatz, der dahinter steht, wie du schon sagst, auch diese ganzen Web 2.0 Sachen, dass man schnell entwickeln kann, das im Gegensatz zu Java, wo alles sehr kompliziert war, wo man konfigurieren musste, XML-Dateien konfigurieren musste. Hier gilt der Ansatz Convention over Configuration. Was das ausmacht, das müssen wir dann in die Tiefen der Programmiersprache noch gehen, dass ich hier mit Ruby Sachen geschenkt bekomme.
Da bleiben wir vielleicht nochmal so ein bisschen bei der Geschichte. Also das Ganze kommt aus Japan. Wie heißt er noch gleich hier?
Yakuhira Matsumoto, genau. Auch Mats genannt. Ja, seine Intention war es ja, eine Programmiersprache zu schaffen, die dem Programmierer Spaß macht.
Wobei das ja alle Programmierer von ihren Lieblingsprogrammiersprachen behaupten, dass dem so sei.
Naja, Java zum Beispiel ist eine typische Industriesprache.
Ja, also, da habe ich aber hier auch schon ein paar Freunde gehabt, die das ganz toll fanden und da eine Menge Spaß hatten.
Ja, also
findet sich ja zu allem was.
Also er hat sich ja ein paar Sachen gedacht, es hat sich herausentwickelt aus seinen Lieblingssprachen Lisp, Smalltalk, Ada und Eiffel. Und eins der Prinzipien, die dahinter stecken, das stammt aus einem Buch, The Tao of Programming, es ist The Principle of the Least Surprise, kann man am ehesten übersetzen mit dem Prinzip der geringsten Überraschung. Das heißt, es programmiert sich alles so, wie man sich am ehesten erwarten würde. Also man muss sich keine klar muss man Syntax lernen, man muss lernen, wie die Sprache funktioniert, aber das waren auch meine ersten Erlebnisse mit Ruby. Man probiert aus und es funktioniert einfach. Also es tut das, was man erwartet von der Sprache.
Das hat ja, also da gibt es ja auch so verschiedene Kirchen. Zum Beispiel gibt es ja die There's always one more way to do it, Kirche aus dem Perl-Lager, was dann, wie Kritiker behaupten, dann immer schnell zu Write-Only-Software führt, die zwar der Programmierer dann einmal hingeschrieben hat, aber die danach niemand anderes und manchmal eben auch der Programmierer selbst nicht mehr lesen kann, weil es einfach so kryptisch ist, beziehungsweise weil die Sprache einem eben so viele Stile erlaubt und so viele unterschiedliche Arten und Weisen erlaubt, wie man eben das eine tun kann, versus der anderen Kirche, die sagt, es gibt für alles genau diesen einen goldenen Weg, wie das denn eigentlich zu sein hat, und so führt man dann sozusagen auch zu einem homogenen Schriftbild, auch über mehrere Programmierer hinweg, was dann eben auch so die Erkennbarkeit, Lesbarkeit, Wiederverwendbarkeit von Code macht. Wo würdest du denn da Ruby einordnen?
Also man kann auch Ruby-Code schreiben, der unleserlich ist. Es gibt auch in Ruby mehrere Wege, Dinge zu tun, aber der Code ist sehr kompakt gehalten. Das geht auch. Ruby basiert auf sehr einfachen Prinzipien. Ruby-Code ist so konzipiert, dass man theoretisch zumindest behaupten, dass die Macher von links nach rechts lesen kann, was er tut. Ne? Also gibt zum Beispiel diesen Ausdruck 5.times put string hello. Das ist ein Ausdruck, den man lesen kann und
gibt fünfmal hallo aus.
Ja. Ja. Also in dem Sinn kann man es nicht mit Perl vergleichen. Es gibt zwar Ähnlichkeiten zu Perl, wie zum Beispiel die eingebaute Regular Expression Engine. Aber insgesamt ist Ruby ein sehr sauberer Code.
Ruby ist aber auch so ein bisschen auch als, also ich weiß nicht, ob es von Anfang an so gedacht war, aber es lässt sich ja auf jeden Fall auch so als typische Systemadministrationssprache unter Unix ganz gut einsetzen. Also im Prinzip steht es ja erstmal so direkt in der Konkurrenz mit Perl und Python, weil es also ähnlich situiert ist, sagen wir mal auch ähnliche Grundverhaltensmuster macht, das ist halt so interpretiert, man kann da irgendwie so seinen Source-Code schreiben und dann kann man das gleich ausführen. Man muss das irgendwie nicht übersetzen. Das ist ja jetzt bei den anderen Sprachen mit Einschränkungen auch so. Also Python macht noch so Zwischencode und so weiter, aber man kann im Prinzip so direkt so vom Source Code einfach so los marschieren. Was war denn sozusagen, also weißt du, was so die Kritik an den existierenden Systemen war, die dann den Mats dazu geführt hat, das nochmal neu zu machen? Ich meine, du hast jetzt als Einfluss genannt Lisp, Smalltalk, Ada, Eiffel, davon haben wir hier Lisp schon mal behandelt. Das ist ja sozusagen die Mutter aller Programmiersprachen. So, ne? Und die Lisp-Verfechter sagen ja auch, man hätte eigentlich nie weitere Features hinzufügen müssen. Es ist schon alles da. Ja, bloß dann eben mit der anderen Konkurrenz, dass das ja kein Mensch lesen kann mit den ganzen Klammern. Was ist jetzt sozusagen der Ansatz gewesen beim Design, außer dem, was du jetzt schon genannt hast, so mit dem von links nach rechts lesen? Also worauf wollt ihr hinaus? Was sollte es alles können?
Beziehungsweise man kann jetzt von der Kritik an Perl ausgehen, dass es hier metaphysische Sachen gibt, die man einfach wissen muss. Man muss Perl lernen und hier kann man Ausdrücke schaffen, die nachher nicht mehr lesbar sind. Ein wichtiger Aspekt ist die Objektorientierung, die er sich von Smalltalk abgeschaut hat. Das ist so ein einfaches Prinzip. Vielleicht, da kommen wir später noch dazu, dass alles ein Objekt ist. Ich kann, jede Methode ist ein Objekt, jede Zahl ist ein Objekt, selbst Neil ist ein Objekt. Je einfacher die Prinzipien einer Sprache...
Also Neil, das fleischgewordene Nichts.
Ja. Genau. Mhm. Je einfacher die Prinzipien einer Sprache sind, desto einfacher ist sie zu verstehen, desto...
Übertragbarer ist sozusagen das Wissen, was man an der einen Stelle generiert, auf die anderen Stellen, die man noch nicht weiß.
Genau. Mhm.
Und was ist jetzt da konkret von ADA und Eiffel noch der Einfluss? Kannst du das benennen? Also Eiffel, genau. Da habe ich jetzt so auch irgendwie keine rechte Erinnerung mehr. Das ist ja auch so eine dieser akademischen Ansätze, die... Ich habe mal Leute getroffen, die waren irgendwie total euphorisch, was so Eiffel betrifft. Das ist eigentlich auch schon eine Weile her.
Ja, genau.
Und bei ADA weiß ich nicht mehr so ganz genau. Also das ist mir unklar. Aber du meinst, das sind sozusagen die Quellen, die da benannt wurden. Ich meine, das Smalltalk, denke ich, das sieht man auch so, ja, wenn man sich so Ruby anschaut. Was ist jetzt drin in der Sprache? Was muss man wissen, um zu verstehen, wie Ruby tickt?
Ne, zunächst einmal gibt es, wenn man von der Basis anfängt, die einfachen Kontrollstrukturen. Es gibt Schleifen, wie in vielen anderen Sprachen auch, Vorschleifen, Weilschleifen, until. Es gibt konditionale Ausdrücke, if, else, when, beziehungsweise switch statements. Es gibt Methodendefinitionen, es gibt ein Exception Handling, es gibt allerdings auch für diese Sachen, und da fängt schon jetzt die Schönheit der Sprache an, Kurzformen. Ich kann beim Exception Handling zum Beispiel direkt hinter dem Ausdruck ein Rescue stellen, also dieses, was aus Java kennt, Strike Catch Finally heißt in Ruby. Begin, Rescue, Ensure. Und ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ausdruck habe, File Open, kann ich dahinter schreiben Rescue. Also wenn ich eine Zuweisung mache, File ist, File Open, Rescue, Default File.
Das heißt irgendwie, jetzt mach mal die Datei auf, aber und wenn irgendwie alles super ist, dann macht er einfach weiter und wenn nicht, dann geht er irgendwie in diese Rettungsmaßnahme hinein, in diesen Block, der dann nur dann aufgerufen wird, wenn es irgendwie fehlgeschlagen ist.
Ja, aber man kann das alles in eine Zeile schreiben.
Ach so, verstehe.
Das ist die Kurzform davon. Genauso kann man If-Statements.
Das heißt, man muss nicht immer so lange Blöcke schreiben,
genau,
so wie man das häufig kennt.
Die Sprache ist insgesamt sehr kompakt. Mhm. Man kann auch, das ist aber auch nur ein freiwillig und ist auch immer Geschmackssache, um die Lesigkeit zu erleichtern, Hinterausdrücke zum Beispiel einen If-Statement machen. Das heißt, mach nur irgendwas, wenn eine Bedingung erfüllt ist. In den meisten anderen Programmiersprachen, die ich kenne, kann ich das If-Statement immer nur davor stellen.
Ja.
Manchmal erleichtert es die Lesbarkeit, wenn man von oben nach runter liest, wenn das If dahinter steht.
Ja.
Das ist aber nicht immer so, das ist aber auch Geschmackssache dann.
Hm. Hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie die eigene Sprache so funktioniert. Also die eigene, die man selber spricht.
Ja, beziehungsweise auch vom Kontext ist es abhängig, ne? Also je nachdem, wie wichtig das jetzt ist, was hier geschieht. Es gibt auch den umgekehrten Ausdruck von if, das nennt sich unless, das ist einfach das if not. Mhm. Mache Variablenzuweisung, wenn das noch nicht erfüllt ist.
Das heißt, das Ziel ist eigentlich, dass man den Programmcode danach singen kann, ja?
Naja, singen
oder seinen Kindern abends zum Einschlafen.
Zum Einschlafen vorlesen, ja.
Und wenn sie wirklich einschlafen, dann weiß man, dass der Code wirklich langweilig war.
Genau.
Mensch, Papa, war aber jetzt nichts Besonderes dabei. Ja. Okay. Und was, ja, das ist ja auch so ein bisschen so ein Konfliktfeld, nicht? So mit Syntax und Syntax-Sugar, wie man es nennt, so Sachen einbauen, damit es Kess aussieht, sage ich mal.
Ja, nein, es geht wirklich um die Kompaktheit. Es geht um den Programmcode von oben nach unten lesen und wissen,
was er tut.
Was er tut.
Und du meinst, das erfüllt Ruby an der Stelle auch?
Ja.
Und gibt's auch keine, gibt's nicht auch Risiken und Nebenwirkungen?
Natürlich. Also dazu kommen wir auch noch später, die ganze dynamische Aspekt der Sprache.
Nee, ich meine jetzt so konkret von diesem Syntax-Sugar. Ich meine, gerade so mit diesem If steht vorne oder Stift, sind wir jetzt wieder genauso bei diesen religiösen Basislagern, ja, so dieses man natürlich. Muss dann immer erst nochmal hinten gucken, ob da noch ein If dran ist.
Weißt natürlich, du? So. Man kann es definitiv übertreiben, das ist klar. Also das meine ich ja, das ist auch Geschmackssache, das ist dann auch Abschätzung, wie wichtig ist jetzt dieser If-Ausdruck oder wie wichtig ist das zu wissen, dass dieser If-Ausdruck dasteht oder wie wichtig ist es zu wissen, dass dieser Ausdruck ausgeführt wird.
Und gibt es auch schon so ethische goldene Regeln, die irgendwo an eine Internetplakatwand geschlagen wurden,
wo drauf steht,
du sollst nicht übertreiben mit dem Syntaxzucker.
Na klar,
das gilt wohl generell,
ne? Ja, das gilt generell, genau.
Ja, du hast gesagt, dynamisch, das ist natürlich immer so das goldene Stichwort, wenngleich auch eins der wirklich immer sehr schwer zu definierenden Bereiche, was denn nun wirklich so dynamisch ist. Was ist denn dynamisch an Ruby? Gibt ja mehr als eine
Sache. Prinzipiell alles, aber vielleicht sollten wir mal vorher erwähnen, du hast ja schon gesagt, Ruby ist eine Skriptsprache, das heißt, sie wird interpretiert. Das heißt, alles ist ausführbarer Code. Jede Klassendefinition, jede Methodendefinition ist ausführbarer Code. Mhm. Wenn ich jetzt eine Methode definiere und ich definiere die gleiche Methode an späterer Stelle noch einmal, dann gilt die neue Definition der Methode und die alte sozusagen überschrieben. Wenn ich eine Klasse definiere, kann ich hier auch mit Operatoren und Variablenzuweisungen arbeiten. Ich kann hier Klassen Variablen zuweisen.
Also sprich, Variablen sind insofern dynamisch, als dass sie zu jedem Zeitpunkt jeden beliebigen Typ von Daten annehmen können.
Genau.
Auf beliebige Typen verweisen können.
Das ist ja auch ein Grundelement der Sprache. Das ist dynamisch typisiert. Ruby ist dynamisch typisiert. Das heißt, man definiert keine Typen. Variablen werden wie in PHP oder JavaScript einfach definiert und an späterer Stelle wird entschieden, wichtig ist nur das, was sie können. Mhm. Das nennt man dann Duck-Typing, wird das genannt. Das heißt, wenn etwas so waschelt wie eine Ente oder so quakt wie eine Ente, dann
ist es eine Ente.
Es muss sich nur so verhalten. Ne? Ob ich jetzt ein Objekt habe, das von der Klasse ist oder von der anderen Klasse ist, an dem Zeitpunkt, wo eine bestimmte Methode ausgeführt wird, egal. Hauptsache, sie implementiert diese Methode. Mhm. Wenn es diese Methode nicht implementiert, das heißt, wenn das Method Dispatching die Methode in einer ganzen Klassenhierarchie nicht findet, dann gibt es auch noch eine Möglichkeit, das nennt sich Method Not Found. Das ist ein Hook, der eingebaut ist, den man überschreiben kann, mit der man dann dynamisch Methoden definieren kann. Das ist auch schon ein wichtiges Grundelement der dynamischen Sprache. So kann ich abfangen, wenn eine Methode nicht definiert wird, und diese Methode dynamisch hinzufügen.
Müssen wir vielleicht nochmal so ein bisschen aufrollen für die Leute, die jetzt noch nicht so richtig in diesem ganzen Objekt-Speak drin sind. Dieses Klassenmodell geht ja davon aus, dass man seine Daten innerhalb des Programms in so bestimmten Hierarchien strukturiert, ausgehend von ihren Eigenschaften und Verwandtschaften. Das heißt, man hat halt so im Allgemeinen irgendwie dieses und dann, wenn man das dann im Spezielleren nochmal etwas verfeinert hat, dann verwendet man Vererbung, um sozusagen das meiste aus dem, was man schon geschrieben hat, einfach zu übernehmen, und man ändert dann eben das, was in dem Fall nochmal anders ist. Indem man zum Beispiel Methoden neu schreibt oder hinzufügt, die eben dann sozusagen der Ursprungstyp nicht hat. Das ist alles drin in Ruby. Mhm. Das ist sozusagen das klassische Objektmodell. Das ist ja auch so diese Verwandtschaft zu Smalltalk an der Stelle, wo das ja schon recht früh, Anfang der 70er Jahre, zelebriert wurde. Smalltalk ist ja so ein bisschen so eine der ja, ich weiß nicht, ist es sogar nicht sogar die Sprache, der man eigentlich so dieses Objektmodell im Wesentlichen zu verdanken hat. Ich denke, das war eigentlich der Pionier an der Stelle. Und das wird dann hier eben auch relativ konkret übernommen.
Was es von Smalltalk hat, ist das Prinzip, dass alles ein Objekt ist und dass die Objekte dynamisch sind. Wenn man vielleicht einen Vergleich macht zu Java, ich komme ja auch sehr von Java oder von den statischen objektorientierten Sprachen, man spricht von der Ruby-Seite eher aus, dass das eher klassenorientierte Sprachen sind. Das heißt, ich habe Klassen, das ist ja sozusagen das Template des Objekts, wo ich mein Verhalten in Form von Methoden und mein Status in Form von Instanzvariablen definiere, vordefiniere. In Ruby ist es so, dass selbst diese Klassen in Wirklichkeit nur Objekte sind und ich kann auch von einem Objekt, von einem ganz basic Objekt, wenn ich schreibe Object New, kann ich dynamisch Methoden hinzufügen. Das heißt, ich kann jedes Objekt dynamisch so weit verändern, dass ich Instanzvariablen oder Methoden
hinzufüge. Also dynamisch zur Laufzeit. Das Programm läuft und während es läuft, kann es irgendwie neue Funktionalität hinzufügen.
Genau.
Mhm. Aber braucht man das in der Regel? Steht nicht das, was so ein Objekt tun muss, weitgehend vorher fest?
Wenn man sich zum Beispiel jetzt ein Java-Klassendiagramm ansieht, sieht man, dass es sehr verzweigt ist, es sehr tief ist. Mhm. In Ruby hat man nie so verzweigte Klassenhierarchien. Man schafft, wenn man jetzt diese Klassenhierarchie baut ja meist auf Inheritance auf. Das heißt, eine Klasse vererbt die Eigenschaften der Superklasse. Ruby ist wie Java auch Single Inheritance im Gegensatz zu C++, wo ich ja von mehreren Objekten ableiten kann. Was ich Multiple Inheritance nennt, was aber zu komischen Effekten führen kann, wenn ich gleiche Methoden in den Basisobjekten habe. Was in Ruby viel mehr der Fall ist, dass ich Eigenschaften in Form von Modulen hinzufügen kann. Das heißt, das sind sogenannte Mix-In-Klassen. In Java spricht man hier auch von Cross-Cutting Concerns. Das sind über die Klassenhierarchie hinweg Eigenschaften wie zum Beispiel Logging, Caching, die jetzt in diese starre Struktur der Klassenhierarchie keinen Platz finden, sondern einfach orthogonal dieses Klassenbaums gegenüber sind. Und das kann ich eben auch dynamisch machen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, dieses Objekt braucht jetzt Caching, dieses Objekt braucht jetzt Logging, oder ich stelle fest, dass dieses Objekt jetzt diese Eigenschaften noch braucht.
Das heißt, so generelle Fähigkeiten, die man im Prinzip in allen Objekten mal gebrauchen könnte, aber nicht immer braucht, ja, die man so modellieren kann, dass sie sich überall hinzufügen lassen, aber die man eben nur manchmal braucht und die man unter Umständen so zu Debugging-Zwecken braucht oder zu Tests von Optimierungen zum Beispiel gebrauchen könnte.
Auch eine Möglichkeit.
Kann man sich da sozusagen auch ausgelöst durch Benutzerinteraktion dazu entschließen, im Lauf des Programms diese Funktionalität hinzuzufügen, um dann mal zu gucken, wie es so ist. Und das lässt sich über diese Mix-In-Klassen realisieren. Und dann erbt quasi dieses Objekt von der Seite nur an dieser einen Stelle noch eine neue Funktionalität, die es nicht über die normale Vererbung dieser Klassenhierarchie erhalten hat.
Genau.
Ist das richtig?
Ja, es sind aber auch durchaus Algorithmen, die ich hier initiieren kann. Wie zum Beispiel, ich habe Hash-Klassen und möchte hier einen MapReduce-Algorithmus initiieren. Wenn ich jetzt eine starre Klassenhierarchie hätte, dann müsste ich das irgendwo in den Klassenbaum einbauen und so kann ich das.
Also MapReduce, das ist so diese Methode, wie Google schnell seine Suchergebnisse findet. Riesiger Datenbestand und man macht so eine Vorauswahl über dieses Mapping und reduziert es dann auf das, was man eigentlich wirklich braucht, in der Form, wie man es braucht, durch diesen Reduce-Schritt.
Genau, und das kann man parallel ausführen. Das ist die Idee dahinter.
Das kann man dann inwiefern parallel ausführen?
Also nee, das bezieht sich jetzt nur auf das MapReduce.
Ach so,
nee,
aber ich meine, nochmal, um das Beispiel besser zu verstehen. Also wenn man jetzt sowas machen wollen würde, inwiefern hilft einem dann diese Mix-In-Geschichte?
Das ist mir jetzt nur spontan eingefallen, weil ich wenn ich...
ich nagel dich auch auf spontane Ideen fest.
Na, es geht wie gesagt, um Algorithmen, die ich auch so initiieren kann.
Ja, genau. Aber wenn man jetzt von irgendeinem Algorithmus reden, sollte man ja auch verstehen, was wovon jetzt gerade die Rede ist. Ja, führ weiter aus. Das Beispiel mit den Algorithmen.
Dann ja, weil ich in einem Klassenbaum verschiedene Objekte habe, für die ich diesen Algorithmus gerne ausführen möchte, habe ich eben mit diesen Mix-In-Klassen die Möglichkeit, diese gleiche Eigenschaft, wo ich den Code an einer Stelle definiere, das ist dann das sogenannte Modul, Algorithmen, diesen beiden Klassen den gleichen Code hinzuzufügen. So habe ich weniger Code am Ende und beziehungsweise auch weniger Debugging und weniger Arbeit insgesamt.
Wie zum Beispiel diese MapReduce-Funktionalität.
Genau.
Und auf was zum Beispiel könnte man das dann so anwenden? Also ich meine, kannst du jetzt mir mal so zwei Fälle nennen, wo man dann sozusagen dasselbe MapReduce über diesen Weg so initiieren wollen würde und dann damit eben entsprechend sich Arbeit spart?
In Ruby schwerer, weil ich hier keine statischen Typen habe. Mir sind Hashmaps eingefallen, die ich in einem Fall, wo ich Strings behandle, in einem anderen Fall, wo ich komplexere Objekte wie JSON-Objekte oder was abspeichere.
Mhm. So quasi so Mini-Datenbanken innerhalb des Programms, die eben bestimmte Datentypen verwalten. Und dann würde man sozusagen diese MapReduce Algorithmus-Funktionalität separat modellieren und nicht als Eigenschaft dieser Klassen und könnte denselben Algorithmus und damit auch denselben Code quasi mal da und mal da zur Anwendung bringen.
Genau darum geht es.
Also es ähnelt ja auch sozusagen dieser Mehrfachvererbung, nur dass sie dann eben sehr dynamisch ist. Man wendet sie nur genau in dem Moment an, wo man sie dann auch wirklich braucht und an der Stelle, ohne dass man die eigentliche Hierarchie damit verändert.
Genau. Und der Effekt ist wirklich, dass ich in Ruby allgemein sehr flache Klassenhierarchien habe. Es gibt Klassen, vererben sich selten über mehr als zwei, drei Ebenen. Man geht auch mit einem reinen Inheritance einfach eine sehr starre Bindung ein. Und das widerspricht diesem Loose Coupling, also das losgekoppelte Prinzip. Je losgekoppelter ich Klassen definiere, desto flexibler bin ich dann in der Anwendung.
Verstehe ich. Das heißt, diese ganze objektorientierte Sache ist auch ein sehr starkes Element bei Ruby. Es ist nicht nur so, dass es da, wir haben auch Objekte, sondern es ist schon so, dass da von Anfang an drauf geachtet wurde und dass das, dass man das als gegeben voraussetzt. Und gerade so dieses Ding, was du sagtest, alles sind irgendwie First-Class-Objects, also alles kann man irgendwie identisch behandeln, egal was es ist, egal ob es eine Zahl, ein String oder eben eine Funktion ist. Alles kann man irgendwo... rein. Stimmt auch, ne? Also Funktionen sind auch First-Class-Objekte. Genau. Ne? Also ich kann, was weiß ich, wenn ich jetzt so ein Array habe, wo irgendwie verschiedene Werte dahinter stehen, dann ist es egal, ob es irgendwie Zahl, String, Hund, Katze, Maus, Funktion oder was auch immer ist oder irgendwie ein ganzer Pool von Objekten. Man macht das halt einfach so. Das heißt, man hat dann sehr abstrakten Sicht auf seinen gesamten Programmdatenbestand und kann alles irgendwie auf allen Ebenen miteinander kombinieren und muss nicht darüber nachdenken, ob man das jetzt an der Stelle nehmen darf oder nicht. Zum Beispiel bei diesen alten Sprachen wie C ist das ja, ist das ja so eine Wand, in die man immer wieder reinläuft. Ja? Habe ich da einen Integer-Wert, dann ist das was ganz anderes als irgendwie eine Funktion, weil allein schon der Name irgendwie in einem anderen Namensraum ist und man kann das einfach überhaupt gar nicht zusammenbringen. Ne?
Genau.
Wie ist denn das mit den Namensräumen bei Ruby? Gibt es nur einen?
Nein, man hat auch eine Möglichkeit, Namespaces zu vergeben.
Aber es befindet sich zunächst einmal erstmal alles in einem.
In dem, genau, im globalen Namensraum, aber ich habe auch...
Also auch alle Funktions-, Methodennamen und so weiter sind alle in einem?
Ja. Wenn ich nichts anderes definiere, ich muss halt Klassenräume definieren.
Ja gut, aber es ist ja auch erstmal eine Stärke, überhaupt in einem zu sein. So, ne? Und die Sprache separiert nicht bestimmte Dinge, dass das eine in dem Namensraum ist und das andere ist in dem Namensraum und die können dann nicht zusammen. Ist nicht der Fall. Gut. Und wozu wendet man diese Namensräume dann, diese expliziten, an?
Um Klassen voneinander zu trennen. Also ein praktisches Anwendungsbeispiel wäre jetzt irgendwelche Admin-Geschichten in einer Webanwendung. Da gibt es einen eigenen Namespace Admin und da mache ich nur die Controller rein, die für die Admin-Bereiche da sind oder nur die Modellklassen, die der Admin sehen darf und operieren darf, um hier da von der normalen Anwendung jetzt das Ganze zu trennen.
Wie sieht das dann konkret aus? Man schreibt da irgendwas davor oder was?
Genau, du schreibst den Namespace davor, Doppelpunkt, Doppelpunkt und kannst ja so Objekte von anderen Namensräumen aufrufen, beziehungsweise definieren tust du sie auch über Module. Module kannst du dann auch Namenspaces definieren.
Mhm. Das bringt mich ja auch zu der Frage, wie man jetzt überhaupt sein Programm strukturiert. Also wie teile ich jetzt mein Programm auf? Also hast du jetzt mehrfach gesagt Module, was ist das? Sind das Dateien oder sind das Gruppen von Dateien, die man an einer anderen Stelle zu einem Modul deklariert, oder ist irgendwie eine Datei ein Modul, oder können auch mehrere Module in einer Datei sein?
Das ist beliebig.
Das ist beliebig?
Nicht ganz, also zum Beispiel in Rails wird erwartet, dass das Modul in einer bestimmten Klasse definiert wird. Aber im Prinzip, wie gesagt, ist ja alles ausführbarer Code. Ich kann ja in der Konsole genau die gleichen Sachen schreiben, die muss ich jetzt nicht in einer Datei definieren.
Ja gut, aber was ist dann ein Modul? Ist also ein Modul ein eigener Namensraum oder ist ein Modul eine eigene Datei oder ist ein Modul etwas, wo steht, dass es ein Modul? Was muss ich schreiben, um ein Modul zu erhalten?
Das wird mit dem Keyword Module definiert.
Okay.
Und man definiert das in der Regel schon in einer eigenen Datei, die genauso auch heißt.
Also die Konvention ist sozusagen ein Modul, eine Datei, aber es müsste nicht so sein.
Genau.
Ich kann auch in einer Datei irgendwie zig Module. Und diese Module sind dann untereinander wodurch getrennt?
Abgeschlossen wird alles mit End.
Nee, ich meine, was unterscheidet dann sozusagen den Code, der sich in dem einen Modul befindet, von dem Code, der sich in dem anderen Modul? Also warum sollte ich überhaupt da noch eine Modulklammer drumherum setzen, wenn ich so alles in einer Datei habe?
Ja, um den Code voneinander zu trennen, ne? Weil ich inkludiere ja dieses Modul dann in andere Klassen.
Und dann kommt dieser Namensraum zum Spiel.
Der Namensraum ist eine andere Sache, die ich mit Modules definiere. Ich kann dann innerhalb von Modules wiederum Klassen definieren, die sind nur in diesem Bereich wiederum gültig.
Also es ist eine reine Sichtbarkeitsgeschichte.
Das ist eine Sichtbarkeitsgeschichte.
Okay, das heißt, ich kann Dinge, die in einem anderen Modul sind, nur dann benutzen, wenn ich sie implizit importiere.
Oder dementsprechend aufrufe. Ne? Also wie gesagt, mit diesem Doppelpunkt, trenne ich dann, also definiere ich den Namespace oder rufe ich den Namespace auf.
Okay, also der Namensraum ist der Name des Moduls.
Ja.
Also Namensraum und Modul hängt zusammen.
Genau.
Und das ist sozusagen dasselbe. In dem Moment, wo ich ein Modul mache, mache ich auch einen Namensraum auf.
Ja.
Mhm. Und jeder Name, also hence jedes Modul hat einen eigenen Namensraum und ich kann ihn direkt ansprechen über seinen Namen. Ich kann ihn aber auch in meinen eigenen Namensraum hinein importieren, als wäre es sozusagen da drin. Ja. Und was macht man da normalerweise? Beides?
Das ist unterschiedlich. Ja, wenn ich einen Namensraum definieren möchte, verwende ich einen Namensraum. Wenn ich Eigenschaften, wenn ich Methoden in meine Klasse definieren möchte, wie bestimmte Algorithmen, jetzt Positionierungsalgorithmen oder Geohashing, keine Ahnung was, wo ich einfach eine Sammlung von Methoden habe, dann inkludiere ich dann das Modul.
Mhm. Und dann ist es sozusagen da, als wäre es, würde es zum Standardrüstzeug meiner Sprache
gehören. Als hätte ich das in dem Objekt, genau.
Ja, sonst ist man ja auch so ein bisschen abhängig von diesem Namen dieses Moduls, ne? Wenn der sich dann
mal ändert. Dann wären das Methoden dieses Objekts oder dieser Klasse.
Jetzt haben wir ja vorhin so ein bisschen losmarschiert mit diesem schwammigen Begriff der Dynamik und sind im Wesentlichen eigentlich erstmal bei den Objekten selbst gelandet, beziehungsweise diesen Namensbindungen. Also ich kann halt alles Mögliche an einen Namen, an eine Variable binden und das ist irgendwie dynamisch. Was für dynamische Aspekte gibt es denn sonst noch?
Prinzipiell ist, wie gesagt, alles dynamisch veränderbar. Ich kann Methoden zur Laufzeit definieren.
Mhm.
Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, in Java nicht möglich ist, wenn eine Klasse String definiert ist und der bestimmte Methoden definiert sind, kann ich noch einmal diese Klasse String aufmachen und eine neue Methode hinzufügen.
Mhm. Wann würde man das zum Beispiel tun wollen?
Zum Beispiel, um einem String eine Translate-Methode hinzuzufügen. Ich habe dann, wo ich dann über ein Übersetzungssystem, Strings, irgendwo per Keyword oder je nachdem direkt auch per String.
Also Translate im Sinne von Französisch, Deutsch, Deutsch, Französisch.
Genau, genau. Okay. Globalisierungscode, wo ich dann einen x-beliebigen String hernehmen kann
Und dann ist das sozusagen eine Eigenschaft dieses Standard-String-Objektes, was man ja so gar nicht selber geschaffen hat, sondern was ja Bestandteil der Standardsprache ist.
Genau.
Das heißt, man kann auch Objekte, die out of the box dabei sind, selber um Funktionalität erweitern. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt.
Genau.
Das heißt, man hat nicht so ein geschlossenes System und wenn ich irgendwie einen String, der übersetzbar sein soll, schaffen will, dann muss ich mir meinen eigenen Translatable String bauen, sondern ich kann einfach den normalen, stinknormalen Stino-String nehmen und dem diese Funktionalität einfach hinzufügen am Anfang meines Programms und fortan kann ich dann beliebige Strings in Funktionen hineinreichen, die einfach erwarten, dass was auch immer da angeliefert wird, dass man das übersetzen kann.
Ganz richtig.
Das ist ja ganz pfiffig.
Ja. Genau so ist es.
Ja, das ist gut. Ja, das sind ja immer so diese kleinen Details, wo man sich so recht keine Gedanken drum macht, wozu denn das eigentlich mal alles gut sein könnte. Also Methoden sind jederzeit erzeugbar. Das heißt, man erzeugt sie und dann fügt man sie erst hinzu. Oder ist dieses Hinzufügen, das Erzeugen an der Stelle jetzt so ein Ding? Also schreibe ich so wirklich hier, String erhält jetzt eine neue Methode, die heißt und ich tue die dann da rein oder erzeuge ich erstmal diese Methode und tue sie dann da rein?
Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also die einfachste Möglichkeit, die ich jetzt genannt habe, ist, ich schreibe ganz normal Class String und def ist das Keyword, um eine Methode zu definieren, zum Beispiel def t, definiere die Methode t für Translate oder wie auch immer.
Und nennen wir sie Translate.
Immer Translate,
diese,
genau.
Immer dieser Hang zur Kürze bei Programm, ganz furchtbar.
Na, Punkt T ist natürlich auch schon sehr. Ich kann die Klasse aufmachen und hier neue Methoden definieren. Ich kann aber auch die Grundfunktion define methods, kann ich hier auch Methoden definieren und die dann Klassen oder auch Objekten hinzufügen.
Oder auch nicht. Man kann die Methode auch einfach nur so irgendeiner Variablen zuweisen und dann hält man die sich sozusagen für spätere Zeiten warm und ruft sie dann auf oder übergibt sie an andere Funktionen oder tut sie in irgendwelche Variablen rein etc. pp.
Auch eine Möglichkeit, ja.
Sind das dann anonyme Methoden? Also eine Methode muss noch nicht mal einen Namen haben oder muss sie immer einen Namen haben?
Nein, es gibt verschiedene Möglichkeiten von anonymen Methoden. Also es gibt die Closures, das sind ja anonyme Codeblöcke. Es gibt aber auch ausführbaren Code, die kann ich aber nicht in Variablen speichern, die sind direkt anwendbar auf die Variable, die ich gerade behandle. Das ist, verwendet man hauptsächlich für Iteratoren. Zusätzlich gibt es auch den Lambda-Ausdruck bzw. die Block-Objects. Das sind wirklich dann Codeblöcke, die ich in Variablen speichern kann. Das anonyme.
Lambda oder, was sagtest du?
Block-Objects.
Proc, P-R-O-C?
Wie Procedure, genau.
Aha.
Und die sind nicht ganz ident, da gibt es kleine feine Unterschiede. Einer der Unterschiede ist das Binding, das Code-Binding. Was ein Return macht. Wohin ein Return springt, springt es aus dem Codeblock raus oder aus der aktuellen Funktion, die ich gerade aufrufe?
Na, wenn die so unterschiedlich sind, sollten wir sie vielleicht mal separat beleuchten. Also unter Closures ist ja ein sehr allgemeiner Begriff, der in Programmiersprachen verbreitet ist und den es ja auch schon so bei Lisp geht. Geht es ja im Prinzip darum, dass man überhaupt erstmal so anonyme Funktionen hat, die man einfach erzeugt und der Zustand der Welt um diese Funktion herum zum Zeitpunkt dieser Erzeugung bleibt für diese Funktion eingefroren und wenn man diese Funktion später aufruft, kann sie mit diesem Zustand arbeiten und immer wenn sie wieder aufgerufen wird, sieht sie immer wieder diese Sichtweise auf den Namensraum. Habe ich das nicht gut definiert?
Nee, würde ich jetzt anders definieren.
Erkläre ich das überhaupt? Du bist ja jetzt zum Erklären da.
Also Closures sind ja unmittelbar aus Code, der unmittelbar ausgeführt wird. Auf jetzt beispielsweise ein Array oder eine Hash-Klasse. Wie gesagt, die Hauptanwendung sind Iteratoren. Und da speichere ich den Code jetzt nicht zwischen. Also der wird jetzt an der Stelle ausgeführt, wo ich ihn definiere. Das Klassische ist halt each. Das heißt, ich nehme jedes Element eines Arrays und mache damit etwas. Mhm. Mache damit etwas, was in diesem Codeblock definiert ist. Mhm. Dem kann ich jetzt auch Variablen übergeben. Eingeschränkt. Aber als Eingangsvariable des Codeblocks ist sozusagen das Element, was ich jetzt übergebe. Mhm. Definiert sind diese Codeblöcke, also die Methoden, jetzt beispielsweise each, das iteriert durch das Array durch und dann gibt es das Zauberwort yield.
Ja.
Yield springt dann in diesen Codeblock, den ich hinter dem Array definiert habe, das sogenannte Closure, und übergibt das Element, das aktuelle Element, dem Codeblock. Mhm. Andere Beispiele wären jetzt find, das heißt, ich gehe ein Array durch und returne alle Werte, die eine bestimmte Bedingung erfüllen. Mhm.
Das ist ja eigentlich, die beiden Sachen, die du nicht gerade erklärt hast, ist das nicht eigentlich so das klassische Map und das klassische Reduce?
Das Reduce bzw. Eject, das, da gibt es Synonyme. Was ist das? Da gibt es noch andere. Reduce, Inject. Das fällt mir gerade nicht ein. Das macht Folgendes. Das geht, ist genauso so ein Closure. Hier übergebe ich aber einen Anfangswert. Das heißt, das reduziert dann das Array oder was auch immer, die Collection-Klasse, auf einen bestimmten Wert. Der wird immer wieder bei jeder Iteration diesem Codeblock übergeben. Mhm. Zusätzlich das aktuelle Element. Hier kann ich Summen bilden, hier kann ich klassischerweise Fibonacci-Nummern, wo ich immer wieder sozusagen den Return-Wert des Closures als neuen Eingangswert beim nächsten Aufruf
weitertrage.
Ja.
Das heißt, grundsätzlich sind diese Kleinstfunktionen, anonymen Funktionen und Closures extrem nützlich, wenn es darum geht, komplexe Datenstrukturen durchzumarschieren, durchzuanalysieren, zusammenzufassen, Sachen zu suchen, etc.
Unheimlich praktisch. Also dadurch kann man auch sehr kompakten Code schreiben. Wie gesagt, ich kann ja diese Iteratoren, die es gibt, each, das sind ja ganz normale Methoden, die definiert sind, kann ich meine eigenen Methoden definieren, aber mit den fertigen Methoden kann man halt unheimlich viel machen.
Erklär mal, was ein Iterator genau macht und was es ist.
Ein Iterator geht
noch gar nicht erwähnt.
Eine Collection-Klasse durch und iteriert über diese Collection-Klasse und macht mit jedem Element etwas. Also es nimmt jedes Element einmal ran und nimmt es als Eingangsparameter für das Closure. Da gibt es die Möglichkeit, eben each mache mit jedem Element etwas. Gibt es eine Methode?
Also du redest jetzt von einer bestimmten Gruppe von Keywords in der Sprache Ruby, die Iteratoren sind.
Das sind keine Keywords, das sind genauso definierte Methoden.
Die man auch selbst definieren kann.
Genau.
Das heißt, man kann auch jedem beliebigen Daten, jeder beliebigen Objektdatensammlung eigene Iteratoren, die eine bestimmte Art und Weise haben, wie man durch diesen Datenwald durchmarschiert, hinzufügen, die dann eben von anderen benutzt werden können.
Ganz richtig, ja.
Aber da gibt es dann sozusagen auch so Standard-Iteratoren, die man dann quasi definiert oder überlädt.
Das ja,
also ich so, der nächste, der letzte.
In der Regel definiert man sich nicht die eigenen Methoden. Das ist schon so wie ein eingebautes Keyword, aber man verwendet sie halt im Alltag sehr oft. Mhm. Zum Beispiel, also das ist jetzt auch, glaube ich, mit eingebaut, aber gibt es ein each with index. Denkbar wäre, dass ich jedes zweite Element nehme und damit was mache.
Oder ja.
So, solche Sachen halt. Mhm. Oder collect. Ich gehe jedes Element durch und sammel jetzt nur bestimmte Eigenschaften der Objekte, dann kriege ich ein Array zurück. Mhm. Zum Beispiel, ich übergebe eine Sammlung von User-Elementen und sammle die IDs. Mhm. Und dann mache ich dann mit der Methode collect und habe am Schluss dann als Return-Wert dieses Closures ein Array mit allen User-IDs.
Okay, jetzt Was gibt es denn so an Bordmitteln eigentlich an Datentypen, was Ruby so mitbringt? Also Arrays gibt es, die hast du schon erwähnt.
Ja, Hashmaps sind wichtig.
Mhm. Das bedeutet?
Das sind Key-Value-Pare.
Das heißt, man kann einen anderen Wert finden, indem man ihm irgendeinen Wert als Suchbegriff gibt und das ist dann ein String.
Oder genau, wie? Beim Array ist ja der Index der Zugriffsoperator und bei der Hashmap ist es.
Aber es handelt sich um einen. Der Key ist ein String. Also man schreibt ihn als String. Oder kann es auch irgendwas sein?
Das kann auch irgendwas sein, ja.
Ah, okay. Aber er baut ja sozusagen aus dem, was der Zugriff ist, was weiß ich habe jetzt irgendwie da so mein. Wie groß ist Hund, Katze, Maus? Und dann kann ich sozusagen Hund, Katze, Maus irgendwie als String formulieren und dann wird das aber in diesem Objekt als Hash gespeichert. Also fasst sozusagen den String zu einer Zahl zusammen, um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen. Er durchsucht nicht jedes einzelne Element, bis er dann den Hund gefunden hat, sondern Genau. Er ist in der Lage, über den Suchbegriff, den Key, sofort auf den entsprechenden Value zu schließen oder zumindest sehr schnell.
Mhm. Was wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass es in Ruby auch einen Typen gibt, das nennt sich Symbol.
Mhm.
Ist im Prinzip sehr ähnlich, wird in Rails relativ häufig verwendet, um bestimmte Eigenschaften zu verleihen, also oder auch Zugriffsoperationen. Symbol last in einer Collection-Klasse oder First, das sind so Keywords, die...
Das heißt, das ist auch sozusagen nur ein Hash-Wert, den man aber schreibt wie ein Wort.
Ja, definiert wird ein Hash-Wert. Eigentlich ist es eher wie ein String. Ja, aber das sind wiederverwendbare
Symbole
mit Doppelpunkt vorangeschrieben.
Mhm.
Und nachher dann...
Das heißt, wenn ich irgendwo Doppelpunkt last schreibe, dann ist das sozusagen das Symbol namens last.
Genau, und wird immer wieder verwendet. Das heißt, das ist nicht jedes Mal neu definiert.
Mhm. Und das kann man dann zum Beispiel so in sein Array reintun oder sonst irgendwo hin tun, dann wird das als eigener Wert erkannt. Und ist was anderes als eine Zahl.
Genau.
Mhm. Das ist ganz praktisch. Das weiß ich.
Ja.
Damit kann man eine Menge machen.
Mhm.
Was gibt's noch? Also es gibt natürlich so die ganzen Klassiker, ne? Es gibt Strings, es gibt Integers, es gibt irgendwie Floating Point, das
genau,
muss man ja schon fast gar nicht mehr erwähnen heutzutage.
Wobei hier auch, was ich schon vorher gesagt habe, dass es gibt keine nativen Klassen oder was wie oder Objekte, wie es in Java ist, es ist halt alles ein Objekt.
Mhm.
Nachdem alles Variable ist oder einen Wert hat, ist auch eine Methode. Methoden, Klassen, alles als Variablen-Typen.
Naja, aber ich wollte ja sozusagen so auf diese Basis-Typen hinaus, die man sozusagen hat, bevor man irgendwie anfängt, sich daraus seine eigenen komplexen Objekte zu bauen. Haben wir alle.
Ja, Boolsche Ausdrücke gibt es auch.
True and False.
Mhm. Genau.
Es gibt Programmiersprachen, die haben das nicht.
Ja, das stimmt, ja. Was wollen wir noch ein? Also jetzt nicht.
Wie ist es jetzt sozusagen in Ruby zu schreiben? Also was machst du im Wesentlichen Webanwendung oder lässt du das Web auch mal weg?
Lass es auch mal weg. Also meistens sind es natürlich schon Webanwendungen, die man schreibt. Andere Anwendungsbeispiele aufgrund der eingebauten Regular Expressions Engine und der kompakten Sprache sind Data Crunching, aber wie du auch schon gesagt hast, das ursprüngliche Steckenpferd ist der Systemadministration, dass ich hier alle Files durchiteriere und da bestimmte Sachen suche oder was operiere, damit mache. Aber in der Regel ist es Webanwendung, was man macht, ja.
Hm. Also nicht, aber du würdest jetzt nicht sagen, dass es jetzt irgendwie im Wesentlichen nur dafür taugt, sondern es ist im Prinzip universell. Ruby.
Universell.
Oder taugt es für irgendwas nicht?
Doch, definitiv. Also, das ist ja auch. Ich würde es nicht für hochkonkurrente Anwendungen benutzen. Ruby ist auch eine interpretierte Sprache. Concurrency ist ein allgemein schwieriges Thema. Da gibt es ganz spezielle Sprachen, die irgendwelche Multicore-Prozesse hier besser im Griff kriegen als Rubik tut, wie zum Beispiel Erlang. Anwendungsentwicklung. Es gibt zwar MacRuby, habe ich aber so noch nicht wirklich eingesetzt. Würde ich auch nicht mit Ruby machen. Nur sehr eingeschränkt eben.
Also MacRuby ist die Implementierung von Apple, die nicht auf dem Standard-Compiler des Ruby-Projektes basiert, sondern ihr eigener Kram, wo sie halt richtig compilen. Das ist dieses mit dem LLVM, das kommt da zum Einsatz. Mhm. Gab es ja auch schon übrigens mal ein CAE zu dem Thema LLVM. Gleich mal raussuchen hier, mal ganz fleißig mal auch die Querverweise benennen, wenn man schon mal soweit ist.
Das ist ja auch was wir noch nicht gesagt haben. Ruby ist eine interpretierte Sprache und hier gibt es ja
CAE 114 war das.
Läuft in einer virtuellen Maschine. Eine Virtual Machine hat man hier zur Verfügung mit einem Garbage Collector. Meistens wird eingesetzt MRI, das ist die MATS Ruby Interpreter, glaube ich, also die von Erfinder von Ruby, von MATS selber geschrieben worden ist. Ab 1.9 ist hier auch die Grundlage YARF, nennt sich die, das ist yet another Virtual Machine, Ruby Virtual Machine, Neuimplementierung. Gibt aber auch Implementierungen wie zum Beispiel Rubinius, die selbst auf Ruby aufbaut, die aber einen eingebauten Just-in-Time-Compiler haben. Und JRuby gibt es noch zu erwähnen, die ja in der Java-VM läuft und hier woher auch der Garbage Collector aus, ist ja einer der Knackpunkte, also performancemäßig austauschbar ist.
Was ist denn am schnellsten?
Kann ich so nicht sagen. Also JRuby behauptet oft so, die schnellste Implementierung zu sein, wobei Rubinius hier auch für gewisse Sachen von sich behauptet, schneller zu sein. Die sind aber auch stark in der Entwicklung.
Ja. MacRuby behauptet das, glaube ich, auch von sich ganz, ganz toll schnell zu sein.
Ja, ist gut möglich. Also
ich kenne aber die Zahlen nicht genau, deswegen frage ich blöd. Also es ist ja ähnlich wie auch bei Python, da gibt es ja auch zahlreiche Implementierungen in Java und in anderen Programmiersprachen und ich sehe gerade, es gibt auch mittlerweile Ruby-Implementierungen in JavaScript. Hot Ruby und so weiter, was auch immer die taugen mögen. Aber das ist ja eigentlich so ein typisches Ding. Trotzdem wäre ja eigentlich so richtig in hochoptimierenden Programmcode, also Maschinencode zu übersetzen, um eben Performance zu gewinnen, ist ja eigentlich durchaus ein Ziel, was man eigentlich ganz gerne möchte. Aber da geht die Standardentwicklung des Haupt-Ruby-Tracks nicht hin. Dann bleibt man erstmal bei der VM, dem VM-Modell.
Das ist ja auch einer der Kritikpunkte eigentlich an Ruby, wenn wir jetzt schon da sind, wofür wir das nicht anwenden. Natürlich ist es eine interpretierte Sprache, die ist jetzt nicht so schnell wie eine kompilierte Sprache, definitiv. Aber die Idee dahinter ist es, oder die Grundidee auch von Rails-Anwendung ist es, dass Entwicklungszeit, Developerkosten wesentlich höher sind als Maschinen. CPU-Power. Das heißt, man entwickelt lieber dann so, dass man sich ein Cluster hinstellt, aber dafür wesentlich weniger Entwicklungskosten oder Wartungskosten hat. Hm. Das ist so auch so eine Grundidee. Wie man denn, diese Performance-Geschichte trägt halt nur zum Teil und ich kann auch sagen.
Ja, manchmal sind ja auch Programme schneller, die ein halbes Jahr vorher anfangen mit dem, was letzten Endes getan werden muss. Auf der anderen Seite hat man natürlich gerade im Web auch dieses Skalierungsproblem, dass man manchmal eben auch bestimmte Performance-Probleme auch jetzt mit mehr Computern nicht erschlagen kann, weil es sich eben nicht linear verhält, sondern man da irgendeine exponentielle Steigerung drin hat. Weil einfach der Code den dann nicht so in den Griff kriegt, dass man da noch so viele Server hinstellen kann, dass man es eben auch einfach nicht bewältigt bekommt. Aber müsste das nicht auch ein großes Thema sein, Concurrency in Ruby derzeit? Gibt es da keine Entwicklung dahin, dieses Problem auch mal anzugehen?
Naja, es hat sich wohl auch mit 1.9 hier was verbessert, aber wie gesagt, so für richtig hochperformante Geschichten würde ich nicht einsetzen. Mhm. Da eher auf andere Backends setzen oder auf hochperformante Datenbanken. Diese ganzen NoSQL-Datenbanken sind ja auch gerade ein heißes Thema in der Ruby-Welt. Nicht nur dort, aber dort wird auch sehr auf die gesetzt.
Ja, hier bei CrowdStrike Express war das auch schon ein Thema. Mhm. Wollte ich vorhin schon drauf verweisen. CouchDB habe ich hier mal besprochen. CRE 125, wo ja auch diese MapReduce-Geschichte eine große Rolle spielt, wo das ja sozusagen das Kernprinzip des Datenzugriffs ist, eben auf so einem riesigen Datenbestand. Wir haben das ja eben sozusagen innerhalb des Prozessors in einem laufenden Programm besprochen. Aber diese Konzepte, die greifen ja wild um sich. Und im Prinzip ist das ja sozusagen nur die notwendige Konsequenz, wenn man es eben mit riesigen Datenmengen zu tun hat, beziehungsweise auch mit verteilten Datenmengen, damit irgendwie klarzukommen. Das ist an der Stelle auch schon mal besprochen worden. Hier bei Chaos Radio Express. Ja, mit den Implementierungen, also ich meine, Concurrency, ich will jetzt nicht rumhacken, aber es ist natürlich schon auch so ein Aspekt, und es ist ja auch nicht so, dass jetzt eine interpretierte Sprache damit nicht umgehen könnte, also hier gerade so dieses jüngst von Google, den ehemaligen C-Programmierern vorgestellte Go, ist ja im Prinzip auch eine interpretierte Sprache, die explizit genau dieses Problem der Concurrency eben angeht, und auch in MacRuby ist das ja im Prinzip mit drin, weil in dem Moment, wo es beim auf dem Mac aufsetzt, ja sozusagen das Betriebssystem auch solche Concurrency bereitstellen kann, die man dann eben auch von Ruby aus nutzen kann. Da muss man dann eben sehen. Aber die Standard-Ruby-Sache kennt jetzt sozusagen keine Threads und kennt auch in der Sprache.
Doch.
Threads kennt es.
Ja,
die Standard-Library. Aber es hat keine expliziten Support für Concurrency.
Naja, die sind eher, würde ich fast sagen, stiefkindlich behandelt worden. Es ist performancemäßig nicht so vorteilhaft gewesen.
Aber Threads gibt es.
Ja, Threads gibt es.
Und was, wie verwendet man das dann? Gar nicht.
Ich habe es explizit noch nicht wirklich verwendet. Es war ja sogar so, dass Rails bis vor einem Jahr nicht wirklich Threads-safe war. Mhm. Und erst mit 2.3 so die ersten Thread-Safe-Geschichten hinzugekommen sind.
2.3. Ja, was vielleicht nochmal in diesem Versionswald ein bisschen aufzuräumen. Also welche Versionen spielen jetzt hier bei Ruby eine Rolle?
Aktuell 1.8.7, das ist so die Basisentwicklung, das Basis-Ruby, und die neue Version 1.9.2 ist halt ein neuer Sprung, wo auch sich in Richtung Threads und Performance was verbessert hat. Die Virtual Machine hat sich unten ausgetauscht. Encodings, internationalen Support ist hier verbessert worden. Das Problem ist, sie sind nicht kompatibel miteinander. Das heißt, man müsste wirklich den Code portieren.
Was ist anders?
Schreibweisen, wie man auf gewisse Schreibweisen, wie man auf Hashes zugreift, mit den Encoding-Problemen habe ich ja schon gemeint.
Also es gibt auf jeden Fall keine Syntaxgleichheit. Man kann nicht einfach Code nehmen und von 1.8 auf 1.9 führen, ohne Nebeneffekte riskieren zu.
Definitiv nein.
Ja. Okay. Ja, das ähnliches Problem gibt es ja auch bei Python gerade, so mit dem Marsch von 2 auf 3. Mhm. Scheint dann irgendwie, ich meine, aber hältst du die Änderung für notwendig? Also war das irgendwie eine gute Entscheidung?
1.9.2, ja.
Die Reißleine zu ziehen und zu sagen, wir müssen bestimmte Dinge ändern?
Gewisse Sachen, ja. Also mit diesen Encodings, das war wirklich notwendige Sache, die gefehlt hat in Ruby. Der Support für internationale Strings war
sehr stiefkindlich. Man kann jetzt auch ein Ö eintippen in den Source Code und fliegt einem nicht gleich alles um die Ohren.
Genau.
Schon mal was wert. Wenn es denn funktioniert. Ja, verlassen wir vielleicht mal so ein bisschen die Basisplattform Ruby und kommen wir nochmal auf das zu sprechen, was Ruby eigentlich wirklich populär gemacht hat, haben wir ja eingangs schon besprochen, dass das sozusagen die erste große Welle war. Rails, ein Framework zum Entwickeln von Anwendungen im Web. Was ist da die Geschichte? Was Wie kam es dazu?
Rails wurde ursprünglich entwickelt von David Heinemeier Hansen, einem dänischen Entwickler, der bei 37 Signals gearbeitet hat, an einem Projekt gearbeitet hat, das sich nennt Basecamp, ist immer noch aktuell online.
So ein Projektmanagement-Tool, genau, wo man halt genau. So mit anderen Leuten kollaborativ einfach Taskverwaltung machen kann, etc.
Genau. Mhm. Er kam ursprünglich von der PHP-Seite und das Basecamp war auch, soweit ich weiß, sein erstes Ruby-Projekt und hat für dieses Basecamp eben ein eigenes Framework geschaffen, das ist Rails, das ist daraus entstanden. Und gewisse Sachen sind jetzt lange mitgeschleppt worden. Es gibt jetzt aktuell neue Versionen, die Dreier-Version. Da sind viele Sachen aufgeräumt worden, die seit Anfang an mitgeschleppt worden sind. Aber im Prinzip, was Rails ausmacht, ist eine schnelle Entwicklung. Es gilt der Grundsatz Convention over Configuration. Man kann das vielleicht am Beispiel von dem Datenzugriff veranschaulichen, beziehungsweise Datenbankenzugriff verwendet als OR-Mapper, das nennt sich Active Record, das ist ein Framework innerhalb von Rails oder ein
Moment, ORM?
Object to Rational Mapper. Das heißt, ich mappe meine Daten in Objekte. Ich habe eine Tabelle Users und mappe die jetzt einen einzelnen Datensatz in ein Objekt.
Also, was man sagen muss, ist, Rails ist dafür gedacht, Real-World-Datenbanken zu verwenden, die bis zu dem Zeitpunkt natürlich im Wesentlichen SQL waren. Es gibt heutzutage auch so diese Nicht-SQL-Welt, da ist das nochmal eine andere Geschichte. Ja. Aber um das Tabellenmodell der SQL-relationalen Datenbanken in die Objektwelt abzubilden, ist eben genau ein solchen Abbildungslayer erforderlich, wenn man das denn eben so, wenn man eben nicht explizit mit Tabellen umgehen will. Und das ist ja eigentlich das, was man nicht will. Man will ja eigentlich möglichst abstrakt mit so einem Store sprechen und sagen, hier, ich habe hier so meine User und ja, das sind irgendwie Objekte und die hängen zusammen. Und um das eben in so eine SQL-Welt abzubilden, ist dieser Zwischenlayer erforderlich oder zumindest ist das mal erfunden worden, um genau eben diese Abstraktionsebene zu schaffen. Und das heißt bei Rails Active Record?
Bis Rails 2, ja, es gibt auch andere. In Rails 3 ist modularer aufgebaut, aber das können wir dann später nochmal behandeln. Es ist auch möglich, andere einzusetzen.
Ja, zum Beispiel mal.
Also Data Mapper.
Das heißt, es gibt nicht nur diesen einen, sondern es gibt dann viele und man sucht sich einen aus? Oder?
Na, so viele gibt es nicht, das sind die beiden mir bekannten.
Ach so, Data Mapper.
Data Mapper, der hat ein bisschen, ist viel schmaler als Active Record. Hat zum Beispiel den Unterschied, in Active Record muss ich die Spalten, die ich, meistens werden ja die Spalten in Attribute gemappt. Ne, ich habe ein Attribut Name und das spiegelt eine Spalte in meiner Datenbank. Name oder Name wieder. In Active Record muss ich die nicht einmal definieren. Da rufe ich einfach ein Attribut Name auf und ich habe vorhin schon gesagt, Ruby hatte diese Möglichkeit Method not found oder Const not found oder darüber nachzuschauen, gibt es diese Spalte, also definiere ich dynamisch das Attribut.
Das heißt, sie wurde dann einfach eingerichtet sozusagen.
Die wurde dann einfach zur Laufzeit eingerichtet. Ich kann schon von vornherein darauf zugreifen, ohne dass ich es überhaupt definiert habe, dass es die Spalte gibt. Die gibt es einfach in der Datenbank.
Das war nicht ganz pfiffig.
Hat aber, ja, ist, hat viele Vorteile, vor allem bin ich sehr schnell. Es hat aber auch Nachteile, Übersichtlichkeit und so weiter. In Data Mapper, ich will oft nicht alle Spalten mappen. In Data Mapper muss man das explizit machen. Ist insgesamt auch schlanker gehalten. Aber Active Record ist definitiv sozusagen das der Hauptmapper und die meisten werden auch damit arbeiten. Ich habe auch die Möglichkeit, Assoziationen zu definieren. Da gibt es auch per Symbol-Schreibweise has-many zum Beispiel. Ein User hat mehrere
Adressen
oder Bilder zum Beispiel, ja, Fotos.
E-Mail-Adressen.
Ja, E-Mail-Adressen sind jetzt keine, gut, wenn man die wieder in eigenen Tabellen speichern würde, ja. Ich meine jetzt wirklich eine Assoziation zu einer anderen Tabelle über einen Foreign Key.
Okay, hat viele Bilder.
Genau, da gibt es dann eine Tabelle Fotos mit einem Foreign Key User ID, die zurückverweist. All das sind Sachen, die ich nicht definieren muss. Das ist so eine Art Konvention.
Wo muss ich die nicht definieren? Wenn ich Active Record verwende, muss ich die nicht definieren?
Genau. Mhm. Ich habe einfach dann mit dem Keyword has many photos, weiß Active Record, es muss nachschauen in einer Tabelle Fotos, ein Foreign Key namens User underscore ID. Mhm. Kann ich auch überschreiben, aber das ist die Konvention.
Ja.
Mit diesem Symbol has many werden mir auch viele Methoden dynamisch hinzugefügt. Zum Beispiel kann ich ein Foto für einen User dynamisch erzeugen. Und ich sage user.photos create. Ein Foto kann ich jetzt schlecht, brauche ich binäre Dateien, aber ich könnte dann hier Name und so weiter übergeben und es wird für diesen User, der Foreign Key wird automatisch eingesetzt, erzeugt. Ich kann überprüfen, gibt es überhaupt Fotos, kann alle Fotos des Users löschen, das sind alles Methoden, die dann hinzugefügt werden. Ich kann aber auch sagen, es gibt diese Find-By-Methoden, User Find-By-Name. Diese Methode ist nirgendwo definiert, aber mit diesem Method-Missing-Trick wird diese Methode, die Konvention Method Missing, habe ich die Möglichkeit, der Methodenname wird übergeben und per Regular Expression wird überprüft, find underscore by. Aha, das ist, das könnte jetzt ein gewünschtes SQL-Statement sein oder ich will daraus ein SQL-Statement generieren. Wenn hier nachher noch ein Underscore-Attributname kommt, der sich als Spalte widerspiegelt, definiere ich diese Methode und ich weiß, dass ich dieses SQL, selektiere mir alles vom User, wer Name ist gleich.
Das heißt, die Grundidee von Active Record ist, einen so möglichst so weit wie möglich von den Details der Datenbank und dem ganzen SQL fernzuhalten?
Ja, auch schnelle Anwendung. Also das sind so Sachen, Find by Name, das, was ich jetzt erzählt habe, das ist relativ komplex und das muss man aber gar nicht wissen. Man kann damit arbeiten und das ist auch relativ eingänglich. Ne? Das merkt man sich sofort, dass man das anwenden kann, ohne dass es irgendwo definiert ist. Mhm. Das ist so die Grundidee auch.
Active Record ist aber jetzt nur ein Teil von diesen Rails. Ich habe gerade so das Gefühl, man müsste vielleicht nochmal so ein bisschen so eine Etage nach oben marschieren und sich das Ganze mal so von oben anschauen. Also wenn ich jetzt sage, okay, alles klar, ich möchte jetzt eine Web-Anwendung machen. Mhm. So, keine Ahnung. Ich möchte vielleicht so eine Art Terminkalender für meine Arbeitsgruppe bauen. Mhm. Mal ein blödes Beispiel zu nennen. So, ne? Aber da müssen ja mehrere Leute übers Web zugreifen und da ihre Termine eintragen und andere wollen das irgendwie sehen und da ist man ja so im Wesentlichen an so einer gemeinsamen Datenbank zugange, die ja dann auch, ja, was weiß ich, schnell Nicht-Trivialität erreichen kann. Aber ist jetzt auch nicht so ein kompliziertes Beispiel. Wie geht man da überhaupt heran? Also sagen wir mal, ich habe mich jetzt aus welchen Gründen auch immer für Ruby und Rails entschieden und sage so, das ist jetzt irgendwie das, womit ich das umsetzen will. Was tue ich? Also was, wo fange ich an? Wie denkt dieses Rails? Was setzt es bei mir voraus, dass ich es von ihm verstanden habe, um die richtigen Schritte machen zu können?
Ja, da gibt es ja das berühmte Video von David Heinemeier-Hansen, wo er Rails vorgestellt hat, wo er so in 5 Minuten seinen Blog generiert hat. Mit dem ist Rails auch bekannt geworden. Prinzipiell, jede Rails-Anwendung folgt einer bestimmten Ordnerstruktur. Ich habe meinen Ordner App, da sind die Controller definiert. Ein Controller arbeitet ja Web-Requests ab. Ich habe einen Conf-Ordner, wo meine Konfiguration drinnen ist. Das ist zum Beispiel.
Stopp.
Ja.
Controller. Jetzt sind wir, glaube ich, bei dem MVC-Konzept, richtig?
Angekommen? Genau, das ist ein ganz wichtiges Konzept.
Genau, vielleicht sollten wir die wichtigen Konzepte zuerst erklären. Also Model View Controller ist ja eine gute alte Geschichte, die ja auch aus Smalltalk heraus kommt. Da sind wir wieder bei den Ursprüngen. damals als Konzept entworfen, wie man grafische Benutzeroberflächen macht. Smalltalk war ja schon von Anfang an gedacht für grafische User-Interaktionen und kannte irgendwie Fenster und diesen ganzen Klimbim. Und da ist ja diese Abstraktion von Model View Controller geboren worden und ich richtig verstehe, hat Rails dieses Konzept übernommen. Oder zumindest irgendwie diese Grunddenke. Was wird hier unterschieden?
Also die Controller, wie gesagt, handeln die Web-Requests ab und die ganze Logik, wie mit den Daten umgegangen wird, das ist in eigenen Model-Klassen. Die Model-Klassen sind dann die vorher erwähnten, zumindest in der Regel, Datenbankenklassen, Active Record-Klassen, die sich auch in der Datenbank dann widerspiegeln, muss aber nicht sein. Da steckt dann die ganze Datenlogik drinnen. Die Controller handeln diese Requests ab und sollten, so ist man in Rails der Meinung, möglichst schlank gehalten werden. Der View-Code stellt dann diese Daten dar. Und der Controller sagt nur den Daten, wie sie sich aufbereiten sollen und die View weiß dann, was sie damit machen soll.
Ah, das heißt, mein Programm ist im Prinzip drei geteilt, genau in diese drei Felder. Ich habe Code, der benutzt Active Record oder eben im Falle von dem neuen Rails, wie ist es noch gleich, Data Mapper.
Das ist in der Regel schon auch Active Record, aber es wäre eine Möglichkeit.
Okay, gut, da wäre eine Option, wie auch immer. Also ich benutze welches System auch immer, um mit meiner Datenbank zu kommunizieren und abstrahiere diesen Datenbestand in ja etwas, was eben ein Model-Objekt ist. Ja, kann man das so sagen?
Ja.
So. Und des Weiteren gibt es eine Gruppe von Funktionen, die eben dieses Model befragt oder in ihm etwas sucht und herauszieht und sozusagen über diese Schnittstelle, die das Model-Objekt darstellt, auf den Datenbestand zugreift. Das sind die Controller.
Genau, aber auch übergeordnete Logik machen, wie zum Beispiel Login, ist diese Methode geschützt? Ist
also das heißt, ein Controller muss nicht zwingend immer mit dem Model was zu tun haben, hat er in der Regel, aber kann auch irgendwelche Dinge tun, ohne jetzt irgendwelche Datenbankmodelle. Kann auch irgendwie die aktuelle Tageszeit nehmen und darauf auf der Basis irgendwas tun. Okay, genau. Aber das ist sozusagen, der ist dann quasi das Frontschwein. Also auf den Controllern klickt man rum.
Genau, beziehungsweise die bereiten auch dann die Daten vor, je nachdem, was für einen Request ich habe, will ich jetzt im Normalfall HTML-Code zurückhaben oder will ich jetzt JSON-Daten zurückhaben, dementsprechend darauf reagiert der Controller, da gibt es eine Möglichkeit, Respond-to-Format, je nachdem will ich HTML-Code.
PDF, was auch immer.
PDF oder auch kann ich ein eigenes Format definieren wie fürs iPhone, dass ich sage, jetzt das ist jetzt nur speziell fürs iPhone, wo ich ein eigenes Stylesheet und ein eigenes Layout definiere.
Ah ja.
Kann ich dann darauf reagieren. Oder JSON-Daten, XML-Daten, was auch immer.
So, und der dritte Teil, der View, ist auch Code, der aber dann sozusagen der wo zwischenklemmt, der wird dann auch von dem Controller
der
aktiviert
kommt hinten oder was? Dran. Der kommt hinten dran, genau. Ich sage dann, render dieses Template zum Beispiel. Rails arbeitet mit einer Template-Sprache, die aber austauschbar ist. Da gibt es ERP, ist sozusagen das Default. Ist aber auch die Möglichkeit, Hummel einzusetzen. Das funktioniert ein bisschen. ERP, das ist, ich weiß jetzt gar nicht, was das heißt.
Ist das sowas Österreichisches? ERP?
Was heißt denn das? Nein, es ist das.
ERP oder was?
Ist sehr HTML-ähnlich. Also im Prinzip ist ja das Ziel, diese.
Also wie schreibst du das?
ERP,
genau. ERP, okay.
Daraus HTML-Code zu erzeugen und im Prinzip kann ich da so wie in anderen Web-Frameworks auch Variablen in HTML-Code einsetzen. Ich kann Teile von HTML nehmen, sie immer wieder darstellen, Schleifen durchgehen, konditional zeigen. Das ist der Sinn dieser Template-Sprachen.
Das heißt, diese Dreifaltigkeit, das schlägt sich aber auch in allem wieder. Also im Prinzip, wenn ich mein Rails Frame, meine Rails Applikation schaffe, dann denke ich in diesen drei Kriterien oder ist das nur so ein grobes Muster, nach dem man sich richten kann oder auch nicht?
Nein, das ist eigentlich das Muster.
Das bestimmt mein Denken und Handeln und Strukturen. Das wird dann sozusagen auch von dem Framework so einverlangt.
Ja, es gibt Ausnahmen. die aber schon sehr speziell sind, wie wenn ich wirklich ganz low-levelig irgendwas mit den Requests machen möchte. Das ist auch erst mit 2.3 hinzugekommen, dass ich hier überhaupt keine Templates verwende, sondern hier Proxy-Dienste oder ich weiß nicht was. Also darunter liegt Rack, das ist sozusagen das low-levelige, die low-leveling Engine, die die Requests abhandelt. Ich kann hier auch schon hineingehen und sozusagen auf das ganze Klimpim drumherum verzichten. Mhm. Das sind aber wirklich, wie gesagt, sehr spezielle Sachen. Zum Beispiel File-Uploads wäre eine Möglichkeit.
Oder denkst du denn, dass dieses Model-View-Controller-Modell die richtige Wahl war? Also ist das irgendwie eine tolle Idee? Oder?
Definitiv, ja.
Also was... Vielleicht kann man es ja mal so betrachten. Also was ist jetzt sozusagen das Tolle an Rails? Ich meine, ihr habt jetzt schon ein paar Eigenschaften gehört, dann kann man sagen, okay, so machen das ja vielleicht alle.
Na, die Sauberkeit, die Schnelligkeit der Entwicklung. Was ich schon vorher gesagt habe, dass es sehr viele Konventionen gibt, wo ich sehr wenig Code schreiben muss und trotzdem weiß, was gemeint ist. Ich bin allerdings mit Rails 2, also das ist jetzt nicht das Framework schlechthin gewesen. Ne? Es gab dieses Alternativ-Framework MERP, das hat einige Sachen besser gemacht. Mhm. Man hat sich mal so als Hacker-Framework hingestellt. Rails hat einige Sachen nicht gut können, wie zum Beispiel eben Long-Running Requests. Es hat auch gewisse Sachen, nachdem es schon lange Last mitgeschleppt hat, ich habe das erzählt, das war das erste Ruby-Projekt von David Heinemann Hansen, waren gewisse Sachen undurchschaubar. Es war nicht modular aufgebaut, ich konnte Sachen nicht austauschen oder nur ganz schwer austauschen, da musste man herumhacken. Das war in MERP besser.
Wie schreibt sich MERP?
M-R-B. M-E-R-B.
M-E-R-B, okay. Mhm.
Das ist von einem Typen namens, mit einem ganz unaussprechlichen Namen, Ezra irgendwas. Sehr viel im Umfeld von Engine Yard, beziehungsweise jetzt dann auch Yehuda Katz, der ja auch den Merge gemacht hat. Das ist ja die große Weiterentwicklung von Rails 2 gewesen und auch für viele eine große Überraschung. Rails 3 ist im Prinzip Rails 2 plus MERP. Die haben gemerged.
Aha, und also, was kam dann sozusagen... Dann dazu und dadurch?
Es wurden sehr viele Sachen neu geschrieben, beziehungsweise vom MERP übernommen, die in Rails einfach irgendwo, also wo man ist, angestanden meine, ist.
Ja, aber es ist nur eine bessere Implementierung.
Modularer Aufbau.
Also eine bessere Implementierung desselben Konzeptes, was einfach besser funktioniert, oder komplett neue Konzepte, die damit reinkommen?
Nein, nicht komplett neue Konzepte. Modularer Aufbau, wo gewisse Engines, wie zum Beispiel der OR-Mapper, austauschbar waren. Oder Rails, was wir jetzt auch noch nicht gesagt haben, Web 2.0-Umfeld hängt ja auch viel mit JavaScript zusammen, war sehr eng verbunden mit Prototype und Script-Ecoles.
Also zwei JavaScript-Bibliotheken, die sehr populär waren am Anfang.
Genau. Mhm. Mittlerweile ist halt jQuery irgendwie auch... hat es wahrscheinlich auch überflügelt, ist hinzugekommen und sehr populär geworden. MERP hat von Anfang an auf jQuery gesetzt. Mhm. Eins der neuen Grundkonzepte ist, nennt sich Unobtrusive JavaScript, was jQuery besser umsetzt. Das heißt, dass ich mich auch nicht abhängig mache vom Framework, beziehungsweise dass... Na, jetzt müsste man in JavaScript gehen, dass ich HTML von JavaScript trenne. Ne? Dass ich nicht jetzt irgendwelche On-Click-Händler in meine HTML-Elemente rein schreibe, sondern dass ich das trenne sozusagen. GetElementById, AddHändler On-Click.
Müssen wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, habe ich nämlich schon mal gemacht. Haha, wieder mal okay. Ein Plug hier, CAE 146, sehr ausführliche Sendung zu JavaScript, da hat auch jQuery seine Rolle gespielt. Das ist ja sozusagen eigentlich das, was so ein bisschen der Goldstandard ist derzeit, so wenn man irgendwie an Sachen herangeht. Das heißt, manchmal ist Ruby auch so ein bisschen das Opfer seiner frühen Entwicklung gewesen. Ja, also dieses Einführen von dynamischen User Interfaces in Webseiten. Was weiß ich, sowas wie diese Live-Suche, ja, dass man irgendwas eintippt und dann kriegt man schon die Ergebnisse. Das war ja, da gefror einem ja noch das Blut vor wenigen Jahren, ja, weil man dachte so, oh weia, wie cool ist das denn, ja, weil das kannte man halt einfach nicht von diesen statischen Formularen des Web 1.0 und so weiter und dieses ganze, diese Komplexität, sowohl Code in der Webseite ablaufen zu lassen, als eben dann auch mit dem Zusammenarbeiten auf der Serverseite, dafür war ja so kein Framework bisher gemacht und Rails hat offensichtlich ja da eigentlich die Tür aufgestoßen, kann man sagen, weil es halt schon sehr früh eben mit diesen Bibliotheken, die du erwähnt hast, da überhaupt erstmal was hinbekommen hat. Nur war das natürlich quasi die erste Implementierung davon und wie das eben so ist mit ersten Implementierungen von guten Ideen, irgendwann muss man sie dann eben komplett wegschmeißen. Das heißt, Rails 3 ist insofern jetzt auch wirklich ein nennenswerter Schritt. Das ist jetzt nicht so ein bisschen Produktpflege, sondern das ist eigentlich das erste Mal, dass der große Besen genommen wurde und
wirklich aufgekehrt wurde. Ja, also da sind Sachen wirklich komplett aufgeräumt worden.
Das heißt, wenn man jetzt heute in Rails und Ruby einsteigt, dann sollte einen auch nichts davon abhalten, gleich auf diese neue Version zu setzen.
Definitiv mit 3 anfangen, ja. Also das macht viel mehr Sinn.
Und benutzt man dann das alte oder das neue Ruby? Also das 1.8er oder das 1.9er Ruby?
Bis vor kurzem war es ja so, dass Rails 3 mit Ruby 1.9 noch nicht gelaufen ist, aber jetzt ist ja auch Ruby 1.9.2 raus und mit dem läuft jetzt auch Rails 3. Ah ja. Ist aber sehr frisch, also das hängt davon ab, was man macht.
Was heißt das, dass es jetzt der Buggy noch sein wird? Oder?
Nein, nicht. Es geht eher um Kompatibilität. Also eins der Stärken von Rails ist ja auch die Plugin-Fähigkeit, dass ich meine Anwendung sehr mit Plugins erweitern kann. Das betrifft aber auch also die müssen natürlich auch kompatibel sein mit 1.9.
Und das sind sie natürlich erstmal nicht so alle.
Genau.
Wie viel Prozent muss man da so vergessen, wenn man irgendwie jetzt auf 1.9 gehen würde? Wie viel Prozent der Plugins würden einem dann Probleme machen? Weiß man das?
Naja, gut, es gibt eine große Menge. Also sozusagen die meistgebrauchten sind schon kompatibel. So. Es gibt ja eine enorme Menge an Plugins, was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, das ganze Paketmanagement, die Gems, was ja Ruby selbst betrifft. Die meistgebrauchten sind mittlerweile kompatibel. Also 1.9 gibt es ja schon seit einer Zeit lang, es war ja dann mit 1.9.1.
Also es ist ein Problem, was sich löst.
Ja.
Und so wie ich das immer verstanden habe, ist eigentlich die Ruby-Gemeinde eigentlich auch relativ neophil. Das heißt, es gibt schon auch einen Drive in die Richtung des Problems 1.8-Kompatibilität oder 1.9-Kompatibilität möglichst schnell vergessen zu machen.
Ja.
Oder gibt es da irgendwelche Könige, die da auf ihrem Hügel sitzen und sagen, irgendwie man hätte 1.8 nie verlassen dürfen? Früher war alles besser.
Nein,
okay.
Nein.
Ja, was meine ich? Bleiben wir noch mal ein bisschen bei Rails.
Ja.
Vielleicht ist ja immer so ein bisschen, es ist ja so leidig, eigentlich so komplexe Sachen wie Programmiersprachen in so einem Audio-Podcast zu erklären und man darf noch nicht mal ein Slide hochhalten, wo man sich den Source Code anschauen kann. Ich verstehe die Pein. Von daher sollte man vielleicht die Vorteile mal nutzen. Was sind denn Anwendungen, andersrum gefragt, ja, was sind denn Anwendungen, die sich mit Rails wirklich cool lösen lassen? Also wo ist es geeignet und wo würdest du sagen, da schlägt es einfach voll ein und dafür ist es einfach gedacht und das sollte man dann so und so lösen?
Ich würde sagen, dass Rails für, vielleicht ist es jetzt hochgegriffen, 95% der Webanwendungen geeignet ist.
Mhm.
Es gibt aber Schwachstellen, die zum Beispiel PHP voraus haben, auch aufgrund der Geschichte schon und des größeren Supports. Content-Management-Systeme, das ist noch ein bisschen ein schwieriges Thema in Rails. Nicht, dass es prinzipiell nicht möglich ist, aber ich habe diesen Support nicht, was hier auf PHP-Seite wesentlich stärker ist. Ich bin jetzt nicht der Content-Management-System-Experte, dass ich sagen kann, genau, woran es liegt, aber das ist...
Gibt es keine.
Es gibt nicht so wirklich welche, ja.
Woran liegt das?
Gute Frage, ich weiß es nicht. Also ich habe das diesen Punkt schon auch...
Es gibt auch keine richtige Blog-Software, ne, die sich so durchgesetzt hätte in der Rails-Welt.
Blog-Software?
Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie PHP sage, dann sage ich WordPress, so, ja, und ja, ja. Ab geht da der Peter. Oder bei Content Management dann halt irgendwie Drupal und ähnliche Systeme. Da gibt es ja dann immer auch mal so.
Mhm. Ja, der Support für PHP ist definitiv stärker, aber das heißt ja nicht, dass es so, dass man, es geht ja um Eigenentwicklungen, ne? Das ist ja, dachte ich,
ja, das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass eigentlich in der Rails-Welt eigentlich immer so die Custom-Lösung, ne?
Ja.
Die ist da irgendwie extrem stark, aber aus irgendwelchen Gründen will sich so recht nie etwas herausbilden, wo dann alle drauf muss aufbauen. Alle
verwenden, ja.
Woran liegt das? Da muss es doch, gibt es da einen Grund für, oder ist das einfach nur so ein Phänomen des Weltalls, das noch keiner verstanden hat?
Wirklichen Grund könnte ich jetzt keinen nennen, ich weiß es nicht.
Liegt das in der Kultur?
Vielleicht, nee. Die ganzen Entwickler sind so stark beschäftigt, dass sie keine Zeit haben, irgendwelche Standardsachen zu machen. Ich weiß es nicht.
Aber es widerspricht doch eigentlich diesem ganzen Ansatz von Rails schon, was ja überhaupt erstmal einen Framework gesetzt hat, was ja dann auch alle anderen, ich meine, wenn ich mir so anschaue, was in anderen Framework-Welten, in anderen Sprachen so abgeht, dann kopieren sie eigentlich alle dieses Rails-Konzept. So. Oder vielleicht nicht mit jedem System, aber es gibt auf jeden Fall mittlerweile in jeder Programmiersprache auch den Rails-Klon, der halt auch irgendwie MVC macht und auch die entsprechenden Schichtungen behauptet zu haben. Von daher ist das ja eigentlich durchaus so ein Poster-Child dann auch schon in der Web-Anwendung.
Einer der Punkte ist sicher die Unterstützung für billigst Hosting-Sachen. WordPress oder PHP laufen überall. Ruby, da muss man schon ein bisschen suchen.
Ja, das ist natürlich ein Argument. Wie sehr muss man denn danach suchen? Gibt es keine Hoster, die jetzt so auch sich auf Ruby spezialisieren?
Doch. Ja. In Deutschland... eher weniger. Es gibt ein paar, ich weiß jetzt nicht, Rails-Hoster kenne ich vom Twitter her, aber wie weit die Services sind, kann ich nicht. Es gibt ein paar amerikanische Services.
Aber man muss sie sich sozusagen schon richtig raussuchen. Es ist nicht so, dass man irgendwo mit einer Pistole drauf zielen kann und man trifft schon einen.
Genau. Slicehost kann ich zum Beispiel nennen. Engine-Yard, glaube ich, bietet ja auch irgendwie so Server oder Server-Space an.
Na ja gut, aber gehen wir mal wieder weg von den Standards hier, eben was alle dann benutzen und weiter mitentwickeln. Also wofür ist Rails gut geeignet und wo würdest du sagen, da kann man jetzt irgendwie...
Also ja, wie gesagt, für Individualsoftware, also wenn du eine Webanwendung selber schreiben musst. Alles, was jetzt so nicht out of the box funktioniert, wie zum Beispiel so WordPress.
Na, bleiben wir doch mal bei meinem kleinen Kalender-Beispiel, ich mir das halt irgendwie jetzt so hacken möchte. Wie gehe ich da jetzt ran? Was mache ich als erstes?
Du generierst einmal deine Anwendung und du sagst...
Moment, erstmal Rechner aufklappen, muss ich irgendwas installieren?
Achso, natürlich, Ruby und Rails musst du installieren.
Ja, das tue ich wie?
Seit neuestem gibt es diesen Ruby Version Manager, RVM, würde ich empfehlen zu installieren. Der installiert deine Ruby-Versionen in dein Home-Verzeichnis .rvm und nicht systemweit. Mit dem System, also mit dem Mac hat man ja Ruby vorinstalliert. Aber wenn du da mit anderen Versionen, wie zum Beispiel mit 1.9.2 herum experimentieren möchtest, war das ein bisschen mit Pfaden umsetzen und so weiter. Mit dem RVM kann man sehr schön zwischen den Versionen hin und her switchen. Außerdem, was ich ja schon kurz jetzt erwähnt habe, gibt es in Ruby so ein eingebautes Paketmanagement, die Gems. Und du kannst mit diesem Ruby Version Manager Gemsets definieren. Das heißt, wenn man da mehrere Anwendungen schreibt, definiert man pro Anwendung seinen eigenen Gemsets, wo man dann auch hin und her switchen kann, ganz einfach.
Ja.
Und wie gesagt, er installiert das alles in dein Home-Verzeichnis, du kannst das alles wieder löschen, wenn du findest, dass es misst.
Ja.
Die Ruby-Installation selbst bringt ein paar Sachen mit, wie das Paketmanagement. Die meisten Sachen, die man sich installiert, kommen ja von GitHub oder die Gems. Rails selber kommt ja auch als Paket. Sagt man dann Gem Install Rails. Mhm. Kann hinten noch eine Version angeben, wenn man Vorversion haben möchte. Mittlerweile ist er Rails Final, also müsste man mit Rails, Gem Install Rails auch die 3er-Version bekommen. Mhm. Ich kenne es nur mit dem Dash Dash Pre, dass man die Beta-Version bekommt. Ja, mit Ruby kommen sowas auch mit Paketmanagement, die Konsole.
Übrigens, wenn wir heute sagen, meinen wir September 2010, soll man immer darauf hinweisen, weil CAE wird ja auch noch in 500 Jahren gehört und so.
Stimmt.
Die Leute wissen, woran sie sind.
Ja, dann habe ich Rails soweit einsatzbereit, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, aber das kann ich dann mit dem Rails-Kommando meine Anwendung generieren, der generiert eine komplette
Ordnungsstruktur. Also alles spielt sich auf Kommandozeile ab oder kann sich auf Kommandozeile abspielen.
Das meiste, ja.
Also ja. Und dann sage ich einfach Rails Programmname, zack, Return und dann habe ich so eine Folderstruktur, die da schon mal so rumliegt, wo alles am richtigen Platz ist.
Genau.
Und alles erstmal so erzeugt wird, was man so erzeugen muss, ohne dass man jetzt jede Datei einzeln anfassen muss.
Genau, mit Script Server kann man dann diese Anwendung auch sofort hochfahren, beziehungsweise jetzt mit der Rails 3 Version mit Rails Server. Mit
Script Server?
Script. Es gibt einen Script-Ordner und dann drinnen gibt es ein Script, das nennt sich Server.
Ah, Server.
Das war aber noch Rails 2. Aktuell ist es anders. Mit Rails 3 heißt es Rails Server.
Ah, okay. Das heißt, da ist also ein eigener Web-Server noch mit dabei. Den muss man also auch nicht.
Genau.
Das heißt, man startet einfach dieses Script und schon hat man irgendwas, wo man seinen Webbrowser starten kann und dann kann man da drauf rumklicken.
Genau.
Out of the box.
Out of the box.
Das heißt, man hat sozusagen schon ein laufendes Programm, bevor man irgendwas getan hat.
Ganz richtig.
Ah ja.
Dann hast du deine Datenbank.
Das ist dann leer, oder was? Das ist so ein leeres Programm da steht ohne Inhalt. Aber
successfully Rails-Anwendung, der Name, Umgebungsvariablen und so weiter, so ein paar.
Wir haben sozusagen erfolgreich nichts gestartet. Und so es läuft.
Und es läuft, ja.
Das Nichts. Man kann dann auf dem Nichts herumklicken.
Ja.
Wie schön.
Naja, herumklicken kann man gar nicht.
Achso, da sollte man auf dem Nichts auch herumklicken, aber man könnte theoretisch, wenn man sich das Nichts dann wegdenkt, drauf herumklicken. Mhm. Okay, gut. Und dann?
Naja, in der Regel würde man dann zuerst einmal seine Datenbank konfigurieren. Es gibt ein Datenbank-Konfigurations-File, wo man einträgt, welche Datenbank. Man hat in der Regel 3 bis 4 Datenbanken, die man da einträgt.
Das ist, was benutzt man denn als Datenbank?
Das kommt drauf an. Also
was kann man denn benutzen als Datenbank? Was unterstützt denn Rails?
MySQL und Postgres halt sozusagen von Grund auf. Da muss man natürlich die dementsprechenden Pakete installieren.
Das ist aber auch neu, dass Postgres serienmäßig dabei ist, oder? Das war von Anfang an nicht so.
Na, serienmäßig, du musst ja die Pakete installieren, nein. Also das Keyword Postgres, das hat er, glaube ich, schon lange. Also das, ich kenne es nicht anders.
Gut, also man kann sozusagen Rails so aufbauen, dass es auch mit Postgres zusammenläuft.
Ich habe es eigentlich fast immer mit Postgres zusammenlaufen lassen. Ja, NoSQL. NoSQL. SQLite meine ich.
Ja.
Das sind so die 3 Standards, die es mitbringt. Es gibt sicher auch Oracle-Möglichkeiten und so weiter, aber da muss man ein bisschen mehr machen.
Mhm.
Kenne aber keinen, der wirklich damit arbeitet und Rails zusammen.
Ja.
Ja, da tragt man in der Regel 3 Datenbanken ein bis 4. Das ist die Development-Datenbank, mit der man zu Entwicklungszeiten arbeitet. Die Test-Datenbank, habe ich auch noch ganz vergessen zu erwähnen, ganz wichtig, ist, wird fast religiös behandelt. Was ich aber auch sehr wichtig finde, ist Tests, Testunterstützung. Dass man, weil es eine Skriptsprache ist, durch einfache Schreibfehler können da Fehler reinkommen. Dass der Code.
Testunterstützung auf Rails oder auf Ruby-Ebene, was meinst du?
Beides eigentlich, aber in Rails noch einmal vermehrt.
Mhm.
Also wird von Anfang an ein Test.
Also so Test-Driven Development ist, glaube ich, so das Buzzword. Das heißt.
Ja, beziehungsweise geht sogar noch einen Schritt weiter. Behavior-Driven Development nennt man das dann da. Das ist das nächste Framework, das nennt sich RSpec, wo ich meine Specs definiere.
Das heißt?
In Ruby, das ist ja auch eine der schönen Sachen von Ruby, dass ich, da es so dynamisch ist, kann ich auch DSLs definieren. Das sind sozusagen Domain-Specific Languages, wo ich lesbar, für andere lesbar, Sachen definieren kann. RSpec, das funktioniert so, ich definiere zum Beispiel das Verhalten für eine bestimmte Modelklasse, nämlich ich schreibe describe model so und so, dann gibt es so das Keyword it, und dann kommt jetzt Anführungsstriche, das ist ein beliebiger String. Wenn ich jetzt einen User habe, should have a name, should have a valid name, und schreibe jetzt hier mit ein paar vordefinierten Keywords, die in diesem RSpec-Framework definiert sind, meine Spezifikationen, dass zum Beispiel ein nicht valider Name das Model nicht valide macht. Mhm. Wenn ich übergebe jetzt einen nicht validen Namen, erzeuge ich damit should not be valid.
Okay.
Das ist alles sehr leserlich, auch für Nicht-Programmierer lesbar.
Das heißt, man definiert so gewisse Constraints, die diese Daten, die die Datenbestände erfüllen müssen.
Genau.
So dass daraus sich dann automatisch dieses das und das Feld muss ausgefüllt sein, vorher speichere ich das gar nicht ab, Kram draus ergibt.
Mhm.
Ah ja.
Also die Idee dahinter mit dem ganzen Test-Driven Development, genau, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprechen, dass ich zuerst meine Tests schreibe und danach den Code. Das heißt, zuerst überlege ich mir, was will ich eigentlich, was soll der Code, und dementsprechend strukturiere ich den Code. Vorteil ist, ich mache mir vorher Gedanken, was will ich jetzt eigentlich. Ich weiß, wann ich fertig bin, nämlich wenn der Test durchläuft.
Mhm.
Tests zu schreiben ist aber meiner Meinung nach genauso schwer, wie wirklich programmieren zu lernen. Die Kunst ist es, aussagekräftige Tests zu schreiben. Es bringt überhaupt nichts, also einen Testcode zu schreiben, der unleserlich ist, und wenn es irgendwie fehlschlägt, weiß ich überhaupt nicht warum, was war jetzt.
Ja.
Dieses Behavior-Driven Development hilft so ein bisschen dabei. Das heißt, ich mache mir wirklich über das Verhalten Gedanken, ich mache mir Gedanken über ganz spezielle Sachen. Bei Unit-Tests im Allgemeinen, die kann ich ja beliebig lang machen. Ne? Da muss ich mir überlegen, welches Verhalten will ich eigentlich. Und das geht eher in Richtung Spezifikation.
Mhm.
Das ist niedergeschriebene Spezifikation. Das RSpec-Framework ist aber keineswegs an Rails gebunden. Das ist aber auch einer der Unterschiede. MERP zum Beispiel hat von Anfang an eher auf RSpec gesetzt.
Mhm.
Während Rails die klassischen Unit-Tests und Integration-Tests und so weiter.
Und Unit-Test ist halt einfach so, man testet einfach, dass bestimmte Funktionen das richtige Ergebnis erzielen.
Ja, also manche mögen das immer noch lieber. Da geht es auch eher in die Richtung, dass man schaut, dass man wirklich eine Sache pro Test abtestet. Ne? Dass man das nicht übertreibt, dass man da mehrere Sachen testet.
Was ja auch ganz praktisch ist. Ich meine, wenn man jetzt mal irgendwo in so eine Funktion sich hineinlehnt mit seinem Ellenbogen und auf einmal steht da Quatsch drin, dann merkt man das halt vielleicht gar nicht, bis dann eben so ein Test dann daherkommt und sagt, sag mal hier, da muss aber eigentlich 5 rauskommen, da kommt aber irgendwie FUBA raus.
Genau. Mhm.
So, und dann wird das einfach abgefangen.
Mhm. Ganz richtig. Also gerade so einer dynamischen Sprache wie Ruby ist es wichtig, da hier Tests zu haben, weil es ich hier viel mehr zulässt, Unfug treiben kann,
ja. Genau,
weil ich einfach die Möglichkeiten habe.
Ja, vielleicht zurück zur Rails-Anwendungserstellung. Also 3 Datenbanken für Entwicklung, für Tests, genau. Und dann eben für den eigentlichen
Production.
Für den eigentlichen laufenden Betrieb. Das heißt, man macht repliziert in quasi dasselbe Modell mal 3.
Nein, das sind nur Daten, Zugangsdaten für die Datenbank. Ich definiere
Username, andere Passwort Sachen drin.
Und Port. Da steht nur Username, Passwort, Port drinnen in der Regel. Oder was für eine Datenbank?
Wo drin?
In diesem Datenbankenkonfigurationsfile, von dem ich ja ursprünglich ausgegangen bin.
Ja.
Genau. Ja,
aber die, also dieses 3 Datenbanken aufsetzen,
ja,
für Development, Testing und Production, sind dann in den Datenbanken dieselben Strukturen drin?
Ja.
Das meinte ich. Also ja, sozusagen, ja, ja, dreimal dasselbe.
Ja.
Und je nachdem, was man jetzt hier gerade macht, ob man irgendwie am Testen ist oder ob man irgendwie am Entwickeln ist oder ob man jetzt wirklich ein laufendes System hat, wählt man dann die eine oder die andere.
Genau, das wie gesagt, beim Entwickeln normalerweise Development, das ist auch der Default-Modus, das nennt sich dann Rails-Environment, das kann ich dann setzen oder bei bestimmten Sachen übergeben, wie zum Beispiel bei Konsolenaufruf übergebe ich das Environment, wenn ich ein anderes möchte als Development.
Mhm.
Genau, das ist das Rails-Environment. Die Datenbank kann ich dann auch Rake, das ist so ein Art Make für Ruby, von Jim Marik geschrieben. Mit Rake kann ich dann meine Datenbank auch aufsetzen, sage ich dann, wenn ich sie konfiguriert habe und die dementsprechenden Rechte habe, Rake db migrate, Rake db create, erzeugt die Datenbank einmal oder RakeDB drop, löscht sie wieder.
Woraus erzeugt er diese Datenbank?
Na, noch habe ich ja nichts.
Ja, ja, eben, deswegen frage ich ja.
Er legt einfach nur die Datenbank an.
Ne? Ach so, okay. Er spricht mit der SQL-Datenbank sozusagen. Genau. Man muss da nicht selber jetzt Hand anlegen, sondern er marschiert erstmal los, dass erstmal alles da ist. Genau. Okay.
Und dann arbeitet Rails mit sogenannten Migrations. Eine Datenbank migriere ich, die kann ich hinauf migrieren oder kann sie runter migrieren. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Tabelle hinzufüge, gibt es hier eine Sprache, sage ich dann Create Table, Users und so weiter. Oder wenn ich Spalten hinzufüge, wenn ich Spalten ändere, das ist im Laufe der Entwicklungszeit.
Kommen halt neue Attribute hinzu, genau. Etc. pp. Ja.
Was sehr vorteilhaft ist bei der Entwicklung, wenn irgendwer Spalten hinzufügt und so weiter, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Die Tests kann ich nur laufen lassen, wenn die Datenbank sozusagen durchmigriert ist. Das wäre dann der weitere Aufruf, RakeDB Migrate. Mit der bringe ich die Datenbank auf einen neuen Stand, am aktuellen Stand. Mhm. Weiterer Vorteil ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Production-Umgebung habe und ich habe Datenbankveränderungen, weiß ja die aktuelle Anwendung immer, was ist der Zustand, der aktuelle Zustand und was muss ich tun, um die Datenbank auf den neuen Zustand zu bringen. Mhm. Und notfalls sie wieder zurückzurollen. Ich habe immer ein Up und ein Down in seiner Migration drinnen. Mhm. Ja, also wenn ich eine Spalte hinzufüge, wird beim Down wird sie wieder.
Quasi so Versionskontrolle für die Datenbank.
Im Prinzip ja. Mhm. Mhm. Genau. Wie gesagt, sehr praktisch beim Arbeiten in Teams, aber auch für Produktionsumgebungen. Mhm. Ja, das wäre es zur Datenbank.
Jetzt ist eigentlich schon alles aufgesetzt. Jetzt müsste man nur noch anfangen zu programmieren oder muss man noch irgendwas tun?
Genau, es gibt einen Generatoren, den man zur Verfügung hat. Kann man benutzen, nicht benutzen. Es gibt einen etwas umstrittenen Generator Scaffolding. Der macht ja wirklich komplette Webseiten für Modelle. Das heißt, mit allen Funktionen löschen und Indexseite und hinzufügen. Rails basiert ja sehr auf dem REST-Modell. In Rails programmiert man sehr gerne RESTful. Scaffolding erzeugt die dementsprechenden Actions dazu.
Also das Scaffolding, der Gerüstbau, ist sozusagen, man geht von einer bestimmten Standardprogrammstruktur aus, wo man so die üblichen Schritte hat, so, ich lege was Neues an, fülle es aus, speichere es ab und habe dann irgendwie eine Liste davon und kann mir da wieder einen aussuchen oder auch danach suchen.
GRUD-Methoden, ne? Create, Read, Update, Delete Methoden, wenn da hier über Web-Interface.
Aber er schreibt mir sozusagen Code, wie ich ihn ja eigentlich auch selber schreiben könnte.
Ja, das ist ja auch, eigentlich ist es sehr schön, um Rails einmal kennenzulernen, das ganze Scaffolding. In der Regel wird man es aber nicht verwenden. Er erzeugt wirklich auch, weil er ja die Datenspalten kennt und die Relationen erzeugt auch HTML-Code, mit dem ich dann wirklich auch direkt also auf die Daten zugreifen
kann. Die Templates, die schon erwähnten.
Genau, also man kann es zum Beispiel für Admin-Interfaces kann man es ganz gut benutzen, ne, um wirklich Daten hier über Web-Interface ganz schnell zur Verfügung zu stellen.
Ja. Aber eigentlich ist es so ein bisschen
Genau.
Weil?
Naja, weil der erzeugte Code, da gibt es bessere Methoden. Ist ein bisschen umstritten.
Man gibt ja auch so ein bisschen Autonomie auf, nicht? Das ist ja auch so dieses, man nimmt so, wie dieses Skript es macht und sieht dabei gar nicht, dass man es ja eigentlich auch ganz anders machen könnte.
Genau, ja. Also selbst wenn das wiederkehrende Sachen sind, diese ganzen RESTful-Sachen, gibt es hier Plugins, Make Resourceful oder so weiter, wo ich dann auch diese Standardsachen per Plugin zum Beispiel zur Verfügung stellen kann. Mhm. Dass ich nicht immer wieder den gleichen Code schreiben muss.
Ja.
Man kann sich aber durchaus die Controller mit den eingebauten Generatoren ohne den ganzen Klimbim von Scaffolding trotzdem generieren lassen oder die Models. Ne? Ich kann zum Beispiel, was ich gerne mache, wenn ich jetzt dann neue Struktur anlegen möchte, zum Beispiel Comments, sage ich Script Generate RSpec Model. RSpec ist ja dieses Behavior Driven Framework. Ja. Modell ist eine neue Modellklasse. Comments, übergebe die Spaltenname, Name, String, also vom Typ String und so weiter und so fort. das erzeugt mir dann die Datenbankmigration, die Modellklasse, die noch nicht viel kann, aber einfach zumindest das File erzeugt ist, und einen ganz einfachen Aspekt. Test, also auch nur das Grundgerüst, das jetzt nur sozusagen Qualität überprüft. Ja. Und man arbeitet auch mit Fixture-Klassen, Fixtures für die Testdaten.
Was ist das?
In der Regel. Naja, das beim Testen ist immer so ein Knackpunkt ist zum Beispiel, wie man mit Testdaten umgeht, woher kommen die? Man kann die, und so hat es auch Rails vorgegeben, in sogenannten Fixtures, die sind so in YAML-Schreibweise definiert, Daten definiert. Das ist ein ganz einfaches Format, wo ich einfach Spaltenname Wert und definiere und gebe den ganzen einen Namen, zum Beispiel ein User Quentin, Name Doppelpunkt Quentin, Last Login at so und so viel, hier kann ich Testdaten definieren.
Also die Testdaten sind die Fixtures.
Genau, die werden in Fixtures definiert. Das Ganze
Fixtures ist die.
Das ist einfach nur, das sind Files in YAML-Schreibweise.
Okay, also viele Begriffe auf einmal. Also YAML ist so dieses, ich will nicht XML schreiben, sondern ich schreibe es eigentlich so ähnlich, aber mit weniger spitzen Klammern-Format. So ein generisches, hierarchisches Key-Value-Datenformat.
Ohne Klammern, das ist ganz einfach.
Naja, das meine ich ja.
Achso, Entschuldigung.
Es tut ja sowas Ähnliches wie XML, nur dass man es halt nicht viel in diesem typischen XML-Style macht, sondern sagen wir mal mehr so the Unix-Admin-Way.
Ja.
Und da stelle ich jetzt mal, ist eigentlich ein ganz sexy Format. Finde es gar nicht an so vielen Stellen wieder, aber es scheint auch nur so in der Ruby-Welt wirklich Verbreitung gefunden zu haben. Und da drin definiert man dann sozusagen seine Fixtures, also seine Testwerte.
Genau.
Okay.
Ist auch nicht ganz unumstritten, weil ja, ist relativ statisch, ne? Also
na gut, aber es gibt immerhin einen Weg, das schon mal zu machen.
Das ist genau, ja, das ist vorgegeben. Also das
vor 10 Jahren war ja so dieser ganze Test-Driven-Kram nichts, worüber man geredet hat. Ne?
Nee, genau. Und da sind jetzt beim Generieren dieses Models sind dann schon zwei Daten. Ich habe ja die Spalten mit den Typen angegeben, mit irgendwelchen Default-Werten vorgegeben. Kann ich dann auch mein Specs durchlaufen lassen, nachdem ich die Datenbank migriert habe und schon habe ich irgendwie Comments hinzugefügt. Wenn ich dann Foreign Keys definiert habe.
Sind wir jetzt eigentlich schon bei meinem Spezialbedarf, mein kleines Kalender-Tool?
Nee, stimmt, dann würde ich das mal mit Users anfangen, ne? Oder was soll das noch genau können? Ich habe jetzt das nicht mehr so im Kopf. Du willst Daten verwalten,
ja,
ne?
Ja, ich will einfach einen gemeinsamen Kalender haben. Und jeder soll da irgendwie.
Okay,
was eintragen können und so.
Du brauchst User, du brauchst Daten und du brauchst irgendwie eine Form Zugriffsrechte.
Wahrscheinlich.
Schön, ja. Gut, diese beiden Modellklassen, die würde man sich halt überlegen, was braucht man jetzt genau, dementsprechend des Modells generieren lassen, kann dann die Foreign Keys hinzufügen, das heißt, ein User kann mehrere Kalender haben, beziehungsweise ein Kalender ist dann.
Was meinst du mit Foreign Keys, genau?
Datenbanken Foreign Keys.
Ja.
Dass die Daten in irgendeiner Form assoziieren kann. Wenn ich die nämlich gesetzt habe, kann ich ja dann auch sagen, dass ein User has many calendars. Und das verweist dann auf das Modell Kalender. Und hier kann ich dann vom User aus auf die Kalender.
Also der Foreign Key ist sozusagen, dass ich den Benutzer überhaupt referenzieren kann.
Genau, es gibt eine Referenz, ja.
Datenbanksprache ist manchmal auch eine schwere Sprache.
Das stimmt. Ja, dann bräuchte ich dann noch die Controller, da würde ich dann auch.
Moment, langsam. Also, ich muss mir doch erstmal ein Modell ausdenken. Ich muss mir doch überhaupt erstmal ausdenken, was speichere ich? Und speichern würde ich ja hier Benutzer auf der einen Seite, die ja irgendwie sich einloggen müssen und denen ich irgendwie zuweisen will, wer was wie wo, wann angelegt hat oder wer bei welchem Termin eingeladen ist. Und dann die Termine als solche. Das ist so jetzt, das will es ja jetzt nicht zu kompliziert machen, aber das wären so die beiden Dinge. Das heißt, ich muss jetzt hergehen und dafür ein Modell machen.
Die würde ich dann so.
Die denke ich aber sozusagen als Ruby-Objekte. Oder denke ich jetzt in SQL-Tabellen?
Wie du möchtest.
Ja, weiß ich nicht. Es gibt auch diese Object Relational Mapper. Ich dachte, der nimmt mir das ganze SQL aus dem Rücken.
Genau. Das habe ich ja vorhin erwähnt, dass du das mit diesem Modell generieren, kannst du ja dann alles auf einen Schlag generieren. Du hast deine Modellklassen und du hast deine Datenbankentabellen. Die werden parallel dazu generiert. Und du musst dir nur überlegen,
ja, die werden woraus generiert. Woher weiß er denn, dass ich einen Kalender machen will? Muss er irgendwo.
Du gibst den ganzen einen Namen. Ja? RSpec Model. Also
ach, das mache ich alles mit diesem RSpec.
Nein, das ist jetzt so mein Weg, es zu machen. Aber das wäre ein Weg. Du kannst es natürlich auch per Hand machen.
Ja, ne, welchen Weg du jetzt sozusagen auch immer als den empfehlenswertesten empfehlen würdest. Also wenn ich es jetzt von Hand mache, dann würde ich mir eine Ruby-Klasse schreiben, die ein Model ist, die dann irgendwie von irgendwie.
Wenn du es per Hand machst, dann würdest du dann zuerst dann einmal eine Migration schreiben. Würdest du zuerst einmal eine Migration schreiben, die Datenbanken, die Tabelle überhaupt nicht mal in die Datenbank einfügt.
Weil du gehst also, davon aus, dass du SQL schreiben.
Das ist auch Ruby-Code, mit der du die Migration schreibst. Das ist da gibt es einen Syntax dafür, create table, ganz einfacher Syntax, so und so, der Name, Spaltenname, so und so, Typ.
Also ich muss schon in dieser Tabellendenke auch denken. Ich dachte, ich mache mir jetzt hier einfach so mein Ruby-Objekt, weil ist ja alles objektorientiert und super.
Naja, die Datenbank ist ja noch leer. Nur das Ruby-Objekt, da gibst du ja nicht die Spalten an. Du kannst eine fertige Datenbank hernehmen und hier dein Ruby-Objekt erzeugen und es kann trotzdem darauf zugreifen.
Aber kann ich nicht einfach nur sagen, ich mache jetzt hier einfach so ein Ruby-Objekt, so das heißt irgendwie Termin und es hat dann so bestimmte Eigenschaften.
Nicht mit Active Record, weil in Active Record definierst du deine Spalten und Typen nicht. Das ist in Datamap anders. Da definierst du wirklich, es gibt die Attribute und den Typen. Das definierst du ja in Ruby nicht oder in Active Record nicht mehr.
Ja. Entschuldigung. Das weiß ich ja nicht.
Darum geht es nicht den Weg. Ne? Es geht ja den umgekehrten Weg, dass du irgendwelche Legacy-Datenbanken nehmen kannst und darauf jetzt deine Modelklassen einfach mappen kannst.
Okay, also es mappt mehr so von der Datenbank in mein Programm als von meinem Programm in die Datenbank.
Genau, du definierst das ja nicht. Das machst du mit der Migration, wo du sozusagen die Datenbank dann auf den Stand migrierst, den du haben möchtest.
Ah, okay, verstehe. Und bei diesem Datamapper, bei Rails 3 ist das anders?
Nee, Datamapper hat mit Rails 3, kannst du nur einsetzen, wenn du willst. Genau, da definierst du die Spalten und die Typen. Mhm. Und dementsprechend müsste auch der umgekehrte Weg gehen. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, dass du jetzt von deiner Modellklasse das in die Datenbank direkt hinüber trägst.
Das ist ja so ein bisschen dieser alte Traum, hat sich ja nie so richtig durchsetzen wollen, aber so objektorientierte Datenbanken, das wird ja auch schon seit Jahrzehnten verfolgt, haben sich alle möglichen Firmen schon mal die Zähne dran ausgebrochen,
ja.
Weil es einfach einfach deshalb so schwierig ist, weil es, wenn es an die Programmiersprache gebunden ist, dann hat es halt entsprechend kleine Audience und dann sind die Programmiersprachen halt auch lange Zeit nicht so geeignet gewesen, eben wegen mangelnder Dynamik etc., überhaupt so das alles zu leisten und dann war es am Ende dann doch irgendwie nicht effizient oder keiner wollte es benutzen. So, und SQL hat sich halt einfach über die ganzen Jahre durchgesetzt, deswegen muss man damit jetzt irgendwie klarkommen. Ist noch nicht so richtig absehbar, inwieweit jetzt die NoSQL-Welle da
es wird nicht die traditionellen Datenbanken ersetzen, es ist ein Alternativweg.
Genau, es kommt wahrscheinlich eher nur noch etwas dazu, aber irgendwie passt ja diese Programmierdenke mit diesen Objekten, wo man irgendwie alles schön verpointert und da durchmarschiert und da irgendwie seine Funktionen draufschmeißt und alles ist super und alles ist schnell und alles ist im RAM und dann kommt so dieser Massenspeicher Aspekt und auf einmal ist das alles auf irgendwelchen anderen Computern, auf anderen Kontinenten, auf Festplatten, die kaputt gehen, wo man alles doppelt und dreifach halten muss und wo es langsam ist und so weiter. Mhm. Und dann ist da halt nochmal so eine Softwaremauer namens SQL dazwischen, die auch nochmal so eine ganz eigene Denke aufeinigt. Das ist ja dann, ist ja eigentlich total vernichtend. Ja? Also eigentlich will man würde man das ja alles nicht haben wollen. Deswegen ist immer so die Frage, wie viel von dieser mir aufoktroyierten Denke der SQL-Welt finde ich letzten Endes noch in meinem Programmierframework für Webanwendungen wieder. Wie viel muss sein und auf wie viel kann man verzichten? Rails nimmt einem da auch nicht alles ab.
Alles kann es nicht abnehmen, weil es einfach immer ein Mismatch gibt zwischen den Tabellen und den Objekten, die man hat, weil du ja eben, wie du schon gesagt hast, Referenzen und so weiter, Objekte haben Hierarchien, wie mappst du dann die Objekte auf die Tabellen und so weiter und Das funktioniert anders, ne? Also du gehst von Objekten, ja, wie du auch schon gesagt hast, über Attribute links hangelst du dich weiter. Das kannst du so in relationalen Datenbanken ja nicht direkt. Auch wenn hier Rails so weit was übernimmt, wenn du nämlich die Assoziationen definiert hast, weiß es, was es laden muss. Das heißt, du musst jetzt nicht irgendwie irgendwelche Select-Statements aufrufen, du kannst einfach die Attribute auf die Attribute greifen, die dann andere Objekte referenzieren und Rails lädt das für dich.
Trotzdem muss ich jetzt für meine Anwendung schon so ein bisschen doch die Datenbankdenke annehmen und mir mal überlegen, was ich so für Tabellen eigentlich haben will, und definiere dann mit Hilfe von Active Record oder diesem Data Mapper, wie das Ganze dann so in meinem Programm aufschlägt. Mhm. Und dann habe ich entsprechende Klassen, die das sozusagen abfangen und die man aufruft, um dann eben die Daten wirklich zu abzubilden. Mhm. Wie zum Beispiel meinen Termin. Das heißt, wenn ich dann irgendwo in meinem Programm, also in so einem Controller, der Meinung bin, jetzt müsste mal so ein neuer Termin angelegt werden, dann würde er sich an meine Modellklasse wenden und sagen, hier erzeug mal eine neue und hier sind die Daten dafür.
Genau.
Und dann gebe ich das an dieses Active Record weiter und das kümmert sich aber dann darum, wirklich mit der Datenbank zu reden.
Ja, Darüber kommt noch so, in Rails 3 ist es auch abgekapselt, die Validierung, aber im Prinzip ist es so, ja. Kann die Daten natürlich vorher validieren, ob die irgendwie Sinn machen, ob die gültiges Format haben. Ich kann ja auch Hooks einbauen, das heißt, after create, wenn nachdem ein Objekt erzeugt worden ist, dass ich bestimmte Aktionen auslöse, dass ich irgendwas mache, bevor was abgespeichert wird und solche Sachen. Mhm. Das definiere ich einfach durch before create und Methodenname, der wird dann aufgerufen, bevor jetzt die Daten wirklich in die Datenbank hineingeschrieben wird oder before update.
Also wenn man irgendwelche Abhängigkeiten hat, dass wenn da das und das drin steht, dann muss in einer Tabelle das und das drin stehen.
Oder irgendwas generieren möchte, ja, Strukturen ja vorbereiten muss, was auch immer, genau. Mhm.
So, ja, und jetzt, was mache ich als nächstes? Jetzt habe ich irgendwie so meine Terminstruktur, ich weiß, was ich da irgendwie drin haben will, habe das irgendwie so in diesem Modell definiert. Ist so noch nicht so hundertprozentig klar, welchen Weg ich jetzt lieber wählen sollte, also ob ich jetzt irgendwie das sozusagen von Hand mache oder ob ich diesen, wie ist es noch gleich, R-Spec?
Ne, das Generieren, es gibt sogar Generatoren, du kannst es aber auch Script Generate Model, es ist so der ohne der ganzen R-Spec-Gram. Ja. Also wenn du auf Unit-Tests setzt, dann ist das der Weg. Ist aber synonym, macht genau das Gleiche.
Okay, und mit diesem R-Spec mache ich das aber auf einem anderen Level und dann habe ich gleich diese Behavioral-Test-Geschichte auch noch mit dabei.
Ist das naja, der erzeugt da jetzt keine. Ich mag sehr gerne, ja. Ich finde, da kommt sehr viel Brauchbares raus dabei. Mhm. Vor allem über längere Zeit hinweg weiß man immer noch, was gemeint ist, was bei Unit-Tests oft nicht so der Fall ist. Ne?
Verstehe. Ja.
Ja, und dann, was du dann natürlich brauchst, ist letztendlich, du willst ja eine Webanwendung schreiben, du musst dir irgendwie das Frontend schreiben. Ne? Das heißt, du brauchst jetzt einmal deine Controller-Klassen. Wenn du es RESTful machen willst, dann hast du pro Model-Klasse einen Controller. Das heißt, du hast einen Users-Controller und einen Kalender-Controller. Ein Kalender-Controller verwaltet die Kalender natürlich, kann sie anlegen, anzeigen lassen. Du würdest das wahrscheinlich verschachtelt machen, das heißt Users, wie so diese Restrouten funktionieren, Users/ID/Kalenders, das heißt, das sind die Kalender eines bestimmten Users, wo du schon die URL, die Assoziation, die du gerne halt hast, herstellen möchtest. Auch das kannst du einfach definieren. Du hast ein eigenes Konfigurationsfeld, wo du deine Routen definierst und Rails stellt da ein Keyword zur Verfügung. Ich weiß jetzt nicht genau so, wie es funktioniert, wo du Ressourcen definieren kannst. Das ist dann einfach ein Controller, der die dementsprechenden REST-Routinen zur Verfügung stellt.
Langsam. REST steht für Representational State Transfer und ist sicherlich einer der am wenigsten verstandenen populären Konzepte, die das Web so hergibt.
Die Idee dahinter, um es ganz kurz zu machen, ist, dass das HTTP-Protokoll besser ausgenutzt wird, um Datenbankenaktionen zu machen. Das heißt, HTTP bietet ja mehr als GET und POST. Es bietet ja auch ein PUT und DELETE.
Also wir reden von den Methoden, die sozusagen Teil eines HTTP, einer HTTP-Anfrage sind. Wenn man heutzutage so auf eine Webseite geht und klickt, dann ist es in der Regel ein, ich mache über HTTP die Verbindung, aber die eigentliche Methode, die ausgeführt wird, die Teil dieser Header-Anfrage ist GET. Gib mal HTML, Alter.
So. Genau, genau.
Und dann steht das auch genau da so drin und das ist irgendwie 99,99% aller HTTP-Requests auf diesem Planeten ist irgendwie GET. Mhm. So, jetzt kann man aber noch andere Sachen reinschreiben, wie irgendwie PUT oder POST, was auch so für Formulare und so weiter gedacht ist, was aber auch selten genug wirklich verwendet wird. Und dann gibt es aber noch eine ganze Reihe von weiteren.
Eine ganze Reihe, ich glaube, es gibt ja nur Delete dann noch, ne?
Es gibt dann zum Beispiel dieses Web-DAV, was das sozusagen alles noch erweitert, wo man so richtig dann so Filesysteme über HTTP machen kann. Ja. Also es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Verben, die zu dieser Gesamtwelt HTTP dazugehören. So, aber was versucht jetzt REST zu promoten?
Dass diese, wie gesagt, HTTP Methoden für Datenbankenoperationen, Operationen an deine Modellklassen ausgenutzt werden. Mhm. Dass ich ein Objekt erzeuge ich mit POST, Update mache ich mit PUT, ein Destroy oder Delete mache ich mit DELETE und die Index-Methode mache ich mit GET. Oder das mappt sich dann auf die URLs wieder. Users slash 25 einfach als GET zeigt den User 25 die Show-Methode. Mhm. Users slash get zeigt alle User an. Mhm. Wenn ich einen User anzeigen möchte, dann ist es users auch die gleiche URL, users slash, aber post request. Und per post werden dann die Daten transferiert, also per Post-Parameter.
Also nicht, wenn ich ihn anzeigen will, sondern wenn ich aktualisieren will, wenn ich Daten reinschreiben will, meinst du?
Nein, aktualisieren ist dann die URL users, du brauchst dann die ID, users slash 25, machst einen PUT-Request auf diesen User. Mhm. Also okay. Das URL und Request-Art korrelieren miteinander. Und das macht dann sozusagen die Datenbankenoperation aus.
Okay, aber mein Browser weiß doch davon erstmal gar nichts.
Ne, muss er ja nicht, der muss es ja nur ausführen.
Und wer sagt ihm, dass er das ausführt?
Na, das sagt dann dein Webinterface, das du schreibst. Beziehungsweise dein Backend, das weiß, wie es auf welche Requests zu reagieren hat.
Aber was ist jetzt so gut an dem REST? Also warum will man das haben?
Na, weil du Sachen sauber voneinander trennen kannst, weil es einfach ein sauberes Konzept ist. Also das ist... Du kannst, wie gesagt, so verschachtelte Daten gut darstellen. Wenn du jetzt die Kalender eines Users haben möchtest, hast du zwar deinen Users-Kalender, Users-Controller und dann deinen Kalender-Controller. Durch die Route, die du definierst, weißt du aber, dass dein Kalender-Controller ein assoziiertes User-Objekt hat, weil der Parameter User-ID dann für dich im Hintergrund mit übergeben wird.
Mit Route meinst du jetzt im Wesentlichen die URL?
Die URL, genau. Das ist so das, was man in diesen Routes definiert. Das sind das Mappen der URLs auf die Methoden in entsprechenden Controller, die ausgeführt werden.
Okay. Also das steckt sozusagen in Rails schon so inhärent mit drin, dass man das gerne, dass man so lesbare URLs hat und dass man...
Du kannst es einfach konfigurieren. Ne? Du sagst einfach, dass du diese Modellklasse oder diesen Kontroll als Ressources definierst, das heißt als REST-Ressource. Mhm. Und musst dann gar nicht die Methoden, die es dazu gibt, definieren, in deine Route eintragen.
Also es muss nicht in der URL drinstehen. Man hat nicht so ein Slash-Delete, tralala.
Du musst es nicht konfigurieren.
Was ja auch immer so das Problem ist, wenn man dann so in seiner Browser-Historie vor und zurück marschiert und dann sozusagen diese Methoden Teil der URL sind. Und man geht dann da so hin, ja, dann ja, führt genau. Man dann sozusagen nochmal so ein Delete nochmal aus.
Ja, das soll ja nicht sein.
Genau. Das entfällt an der Stelle, wo das sozusagen von der URL getrennt ist.
Ja.
Also eigentlich ist sozusagen Adressierung und was man damit tun will, ist sozusagen separat.
Ja, genau.
Mhm.
Und du kannst das Ganze, wie gesagt, auch nested definieren, dass du dann einen Kalender jetzt als Teil von User ansiehst oder assoziiert als Parent Object.
Mhm.
Ja, dann musst du noch deine Templates definieren.
Also wie die ganze Sache aussehen soll.
Wie die ganze Sache aussehen soll, ne? Du hast dann Stylesheets, JavaScript. Da wird aber auch schon, du hast also so Grundelemente dabei. Du hast ja dann deine Template-Sprache, wo du dann Forms definieren kannst. Dazu ist auch das Scaffolding ganz gut, wenn man nämlich lernen möchte. Wenn man Rails lernen möchte, dann weiß man, wie man diese Tags anwenden kann in dieser Template-Sprache, weil das ja das mitgeneriert. Ne? Es formuliert, generiert ja alle Formulare, die du ja brauchst, um Daten zu editieren. Die muss man erst
lernen. Das heißt, mit dem Scaffolding kann sich mal eben so einen Prototypen zusammenbauen, den man sich anschauen kann, um mal zu verstehen, worauf es eigentlich hinauslaufen sollte.
Ja, genau.
Aber man ist eigentlich ganz gut beraten, wenn man dann den Schritt wieder zurückgeht und sagt, okay, dann baue ich mir das jetzt auch auf. Aber ich habe es zumindest schon mal, ich habe das Licht schon mal gesehen.
In der Regel macht man es ja auch so. Also wenn du dann wirklich produktiv gehen möchtest, wenn du die Webseite online stellen möchtest, baust du das eh wieder zurück.
Mhm.
Ja. Und dann hast du halt für deine vier Hauptmethoden, den Index anzuzeigen, die Detaildaten darzustellen, ein neues Objekt zu erzeugen oder es abzudaten, hast du dann für diese vier Methoden jeweils Templates. Die kannst du scheren miteinander, zum Beispiel das Formular kann man scheren. Würde man jetzt nicht fürs Editieren, fürs Neuerzeugen, muss man jetzt nicht jedes Mal neu machen. Mhm. Das sind dann sogenannte Partials, das sind dann so Templates, also Teil-Templates, die du dann wiederverwenden kannst.
Mhm. Das heißt, man kann sich auch das User-Interface dann quasi modular aus einzelnen Templates zusammenbauen.
Ja, genau.
Und fertig ist die Webanwendung.
Im Prinzip ist dann die Webanwendung soweit fertig. Ja. Du hast dann noch deinen Controller-Code, wo du dann deine Parameter übernimmst, da hast du aber den Params-Hash, den übergibst du dann ganz einfach deinem Model und sagst, wenn du jetzt auf Sicherheit keinen Wert legst, übergibst du das deinem Model und sagst, create es.
Ja.
Du kannst aber dann schon auch einzelne Attribute als nicht setzbar, als Massenattribute sozusagen bezeichnen, die du nicht darüber setzen kannst, sperren sozusagen. Na, was du dann noch wolltest, ist sozusagen Kalender freigeben und so weiter. Das müsste man dann noch einmal extra einbauen, ob der User das auch darf.
Ja, ja, klar. Ich meine, an einem bestimmten Punkt muss man halt sich einfach seine Applikationslogik dann auch einfach selber entwickeln. Aber soweit wollte ich jetzt gar nicht marschieren. Ich denke, das ist jetzt auch klar geworden, was durch welche Pfade man dann verfolgen muss und wo man quasi an Rails andockt und wo man an Ruby andockt oder wo man eben auch an sein eigenes Hirn mal andocken muss.
Mhm.
Sicherheit ist natürlich so ein Aspekt. Inwiefern ist so Sicherheit ein Konzept von Rails?
Ist ein wichtiger Punkt und wird auch immer wieder behandelt, ne? Von SQL-Injections und.
Ich meine, bringt das System sozusagen von sich aus irgendetwas mit, um einen zumindest vor den garstigsten Fehlern zu beschützen?
Ja, es bringt was mit, aber es schützt einem nicht wirklich. Also, du kannst es umgehen, sagen wir so, ne? Wenn du nicht darauf achtest, auf den richtigen Programmierstil, kannst du es ja auch umgehen. Aber wenn man es halt richtig macht, dann schützt es einen automatisch.
Aber was bringt es denn mit? Also wovor?
Na, zum Beispiel, dass du irgendwie SQL-Code in deine Suchkriterien mit aufnehmen kannst, dass es das dementsprechend escaped oder überprüft, was du da übergibst.
Ohne, dass ich das jetzt irgendwie explizit anstoßen
genau,
muss.
Genau,
das tut es halt einfach.
Umgekehrt auch, dass du bei der Ausgabe darauf achtest, dass du da jetzt keine Werte übergeben kannst, dass das noch einmal escaped wird oder überprüft wird, was du da jetzt ausgibst.
Und das funktioniert auch gut.
Ja. Ist in Rails 3 auch Default geworden. Früher musste man das explizit angeben, zum Beispiel, ne, mit einer H-Methode hat sich das genannt.
Ach so, verstehe. Man musste schon explizit schreiben, mach mal sicher.
Ja, oder ich gebe das so, richtig.
Genau, also, jetzt ist das sozusagen Standard.
Jetzt ist es Standard, jetzt musst du es umgekehrt sagen. Ne? Das sind so.
Wenn man jetzt, ja, wie ist denn das, also worüber wir ja noch gar nicht so viel geredet haben, ist so die, diese ganze Community, ich meine, so bei Open Source Sprachen und Projekten ist ja immer ganz wichtig, wie sehr man da eben auch auf eine entsprechende Community zählen kann. Vorhin meintest du ja, naja, PHP ist ja irgendwie überall, macht ja jeder. Aber ist ja auch nicht so, dass Ruby jetzt auffallend unverbreitet wäre. Was gibt's denn so? Wie tickt denn so diese Community? Wie sind die denn so drauf?
Also ich schätze sie, der pragmatische Ansatz, im Prinzip sind sie im Großteil natürlich Leute, die sehr Wert drauf legen, guten Code zu schreiben, leserlichen Code, auch mit einem sehr pragmatischen Ansatz. Also es ist jetzt nicht nur so intellektuell abgehoben, sondern es geht auch um die wirkliche Nutzbarkeit, um die Umsetzbarkeit im zeitlichen Rahmen. Auf der anderen Seite schätze ich sehr, dass, wie du auch schon sagst, dass immer wieder neue Sachen ausprobiert werden, dass es wie diese NoSQL-Sachen, Git zum Beispiel ist vor allem in der Ruby-Welt sehr schnell verbreitet gewesen. Die GitHub-Leute sind ja auch
GitHub ist eine Rails-Anwendung.
Ist eine Rails-Anwendung, beziehungsweise mit einem Erlang-Backend, aber das ist eine andere Geschichte. Sehr viel von diesen neuen Sachen kommen von Ruby-Leuten. Neue Sprachen, also das ist, ich bin aus der Java-Welt gewohnt, dass man wirklich da die einzigen neuen Sprachen, die man lernt, sind die in der VM laufen, aber du lernst eigentlich kaum neue Sprachen. In Ruby ist das ganz anders. Also da wird sehr viel, die Leute lernen viel mehr neue Sprachen. Das ist so diese von den Pragmatic Programmers, der Ansatz, jedes Jahr eine neue Sprache zu lernen. Habe ich den Eindruck, dass das dort wirklich
die Beschäftigung mit Ruby zwingt dich, andere Sprachen zu lernen?
Nicht zwingen, aber man macht es gerne. Man macht es gerne. Ich kann das nicht sagen. Das ist so dieser Spirit, der dort herrscht. Das ist nicht so in seiner eigenen Suppe kochen und nicht über den Teller ranschauen.
Weil das die anderen Kinder das auch alle machen, sozusagen.
Wer macht das noch?
Na, die anderen Ruby-Programmierer. Also ist das so?
Ist der Spirit, ja genau. Es ist ja. Mhm. Man redet gerne, man beschäftigt sich gerne mit neuen Sachen.
Neophilie.
Ja.
Gab ja auch, also was mich sehr angesprochen hat, ging wahrscheinlich auch vielen anderen so, dass eigentlich erst mit dieser Rails-Welt war so schöne Web-Anwendung auf einmal ein Thema. Also schon so die ersten Programmierer-Beispiele, dieses Video, was du da erwähnt hast, so dieses erste Tutorial, ich baue mir meinen Blog in 5 Minuten. Mhm. Alles war irgendwie eingebettet in wohlgestaltete Webseiten und sah irgendwie mal ordentlich aus, war jetzt auch nicht total überkandidelt, also jetzt auch nicht so übertrieben, aber es war einfach so eine gelassene Schickness bei allem dabei. Siehst du das ähnlich? Ist das wirklich so ein Attribut dieser Ruby-Szene? Womit hat das was zu tun?
Würde ich schon sagen. Also Simplicity ist ja auch so ein Grundsatz, der sehr wichtig ist. Also nicht nur der pragmatische Ansatz, sondern das was hinzu kommt, dass einen gewissen Anspruch auch gelegt wird an das, was gemacht wird.
Ja, aber
wird.
Woher kommt das? Also ich meine, warum? Ich meine, es gibt ja auch noch andere Programmierer und andere Programmiersprachen, andere Web-Frameworks und die sind ja vielleicht auch nicht blöd und keine Ahnung, lernen vielleicht auch ab und zu mal eine neue Programmiersprache. Was ist da der Grund? Gibt es da irgendwie eine Erklärung dafür? Hat das was mit Japan zu tun? Oder?
Ja, mag schon sein. Nee, glaube ich nicht, weil das, diese Rails-Sache, die ist ja aus Amerika losgegangen. Ja. Ne? Das hat ja, wenn dann was wirklich mit der Web 2.0-Bewegung zu tun. Aber
es war ja im Prinzip so ein bisschen die Geburtsstätte dieser Optik zumindest. Keine Ahnung. Kannst du nicht erklären.
Nee, es sind halt dementsprechende Leute in der Community drinnen, weiß ich.
Also es ist einfach so, es ist einfach passiert, dass das so das Sammelbecken ist, der Leute, die das schätzen.
Ja,
es sind und die haben sich dann irgendwie alle so um Rails geschart.
Ja, es hat halt sehr, sehr viele Möglichkeiten geboten, ne? Mit diesen ganzen Ajax-Sachen. Die waren ja fest eingebaut. Gibt es so genannten RJS-Templates, ob die jetzt gut sind oder nicht, sei jetzt einmal hingestellt. Aber du hast da die Ajax-Kombination mit dem Server, die hat von Anfang an Rails mitgebracht. Waren Möglichkeiten mit Autovervollständigung und so weiter. Das war im Zusammenhang mit dem damals noch fest verdrahteten Scriptaculars. Das war alles fest vorgegeben, ne? Dass man so dynamisches Updates hat und so, was dann halt so schick und neu war.
Wenn man jetzt sich dem Thema Ruby und Rails dann auch im Besonderen nähern möchte, was gibt es denn so für empfohlene Ressourcen? Was sollte man sich denn anschauen? Wie steigt man am besten ein? Bücher, Webseiten?
Gute Bücher findet man bei den Pragmatic Programmers. Dave Thomas ist zu nennen, der Pragmatic Ruby auch geschrieben hat. Das ist auch das Buch, mit dem ich gelernt habe. Noch ein anderes.
Das sind doch auch die, die in PDF publizieren, ne?
Und EPUB, ja. Mhm. Hat auch. Die haben auch ein paar Screencasts. Screencasts gibt es sowieso auch zu erwähnen. Beepcode, die haben so ein paar Screencasts zu Ruby. Gibt ein paar gute Blogs wie Ruby Insight, die sehr viel News über Ruby verbreiten und die Welt.
Gibt es so ein Standardwerk zum Thema?
Na, das wäre das eigentlich, das Pragmatic Ruby. Was ich auch empfehlen kann, aber was schon so ein bisschen mehr in die Tiefe geht, ist das The Ruby Way von, wie heißt der, Mel Hudson geschrieben.
Was ist jetzt auch ein Buch?
Auch ein Buch, ja.
Ja. Das ist dann schon eher philosophisch oder wie?
Nein, es ist ein Wälzer.
Ja.
Es ist ein Wälzer, ich weiß gar nicht, von welchem Verlag das jetzt ist. Ja, es ist auch viel Philosophie, wo diese die Grundideen von Ruby auch nochmal erläutert werden. Aber auch, wie man eben Sachen in Ruby macht. Ne? Also auch so Alltagsgeschichten, Datumsberechnungen und String-Operationen und so weiter. Ja, und in Rails selbst gibt's auch sehr viel Screencasts. Allen voran ist der railscasts.com zu nennen.
Ja.
Die auch jetzt zu Rails 3, da sind auch schon einige erhältlich. Die sind sehr gut und die sind auch immer wieder empfehlenswert. Die sind immer nur sehr kurz, so im 5 bis 10 Minuten Länge, die so einzelne Aspekte beleuchten, neue Features, Plugins vorstellen, was halt gerade so gang und gäbe ist. Und das ist ja Ryan Bates, das macht, glaube ich, heißt der. Ich finde den sehr gut.
Also kann man sich hier einfach abonnieren als Videopodcast.
Genau, das ist, ja.
Und dann gibt es hier irgendwie alle paar Tage. Ist das hier einmal die Woche?
Einmal die Woche, ne? Circa,
einmal die Woche,
ja.
Gibt es irgendwie. Das ist auch etwas, was ich eigentlich in der Ruby-Welt das erste Mal gesehen habe. Also, dass so konsequent auch auf Screencasting gesetzt wurde, dass überhaupt das erste Mal so wirklich dieses, ich erkläre es dir jetzt richtig am Bildschirm, das haben sich dann auch alle dort abgucken können.
Ja.
Und das meiste, was ich gesehen habe, war immer auf dem Mac.
Das stimmt.
Kann das sein, dass da irgendwie der Mac da besonders verbreitet ist?
Also in der Ruby-Welt, ja. Sieht man kaum andere Rechner. Gut, ein paar Linux-Rechner. Es ist,
man sieht kaum andere Rechner.
Auf Konferenzen, ja. Sind fast alles Macs, ja.
Ah, kommt das da vielleicht daher, dass irgendwie alles so hübsch ist und so viel Wert auf User-Interfaces gelegt wird?
Das mag sein, ja.
Und gibt es da irgendwie einen besonderen Grund, warum das so ist?
Es gibt einen Editor, mit dem die meisten arbeiten, das ist TextMate. Ruby wird ja auch seit, ich weiß nicht wie lange, jetzt mitgeliefert mit Mac.
Schon eine Weile, ja.
Auf Windows ist Ruby definitiv schwieriger zu handhaben.
Ja.
Also das war immer so ein bisschen schwierig. Wo es halt auch noch geht, natürlich als Linux, aber die Windows-Unterstützung ist nach wie vor, würde ich nicht empfehlen, das auf Windows, obwohl es geht mittlerweile auch schon, aber TextMate hat auch wirklich so Bundles und Shortcuts, wo man mit Ruby-Anwendungen sehr gut arbeiten kann, wo du auch deine React-Commandos losfeuern kannst, beziehungsweise deine Migrations generieren kannst, alles vom Editor aus.
Also sozusagen auf dem Mac ist man dann auch gleich zu Hause mit
ja,
Rails.
Ja.
Veranstaltungen, da gibt es auch hier. Gibt es nicht sogar demnächst was in Berlin? Die, wie heißt sie? Yuriko?
Yuriko? Ne, die war jetzt schon, ne? Die 2010.
Ja, aber nicht in Berlin.
Nee. Man kann, dass die 2011 in Berlin ist, das weiß ich jetzt gar
ja,
nicht.
Ja, ja, das die meinte ich damit, dass die jetzt nach Berlin kommt.
Ja, ja.
Wie heißt sie? Yuriko?
Ja, genau. Eureko.
Eureko. Eureko.
Genau, Eureko geschrieben, genau. Die Europäische Ruby-Konferenz. Im Prinzip gibt es drei. Die japanische ist die größte. Die hat so irgendwas Name. Und die amerikanische gibt es noch, die amerikanische Ruby-Konferenz. Ruby-Conf heißt die, glaube ich, auch ganz einfach.
Ja. Hm. Warst du nochmal auf irgendeiner?
Ruby-Konferenz noch nicht, ich war Rails-Konferenzen auf ein paar. Die waren ja vor, die Europäische Rails-Konferenz war ja zweimal in Berlin. Einmal war ich in London auf der Rails Underground. War auch sehr spannend. Es gibt überhaupt, also das ist ja das, was mir in Ruby auch sehr gefällt. Es gibt einfach verdammt viele Leute, die sehr gute Talks halten können. Jim Warrick zum Beispiel, die ja auch schon sind ja so Dinosaurier in der Computerwelt, die ja seit den 60er Jahren dabei sind und die einfach die über sämtliche Programmiersprachen was erzählen können.
Urgesteine. Und die dann bei Ruby gelandet sind.
Die dann hauptsächlich bei Ruby gelandet sind. Ne? Das sind ja auch nicht Leute, die dann nur das machen, aber genau.
Ich habe schon ein paar Jahre lang jedes Jahr eine neue Programmiersprache gelernt.
Ja. Und kann ich sehr empfehlen auch Confreaks.
Confreaks.
Ja, das sind sehr viele Conference-Talks, auch hauptsächlich Ruby, aus der Ruby-Welt.
Das findet sich dann alles, wie immer, in den Links zu dieser Sendung, Chaos Radio Express 163, die ich jetzt langsam mal das Ende ausrufe. Martin, vielen Dank für die Ausführung.
Na bitte, gerne.
War auch wieder ein langer Marsch hier, 2-Stunden-Grenze locker genommen, sogar noch ein bisschen länger. Ja, hast du noch ein paar letzte Worte zum Geleit? So, was rätst du so den Leuten da draußen?
Also ich denke, dass es sich auf alle Fälle lohnt, Ruby sich einmal anzuschauen, weil es eine sehr saubere Sprache ist, es auf sehr einfachen Konzepten und Prinzipien beruht und die Objektorientierung wirklich sehr gut umsetzt. Und es man auch praktisch einsetzen kann. Bei Smalltalk ist es also ein bisschen schwierig. Aber ich habe nach vielen Jahren Java-Programmierung in Ruby einfach richtig Spaß wieder am Programmieren gehabt. Das war so das Hinsetzen in der Konsole und Sachen auszuprobieren. Ich habe Freudenserlebnisse dabei empfunden. Einfach richtig Spaß wieder gehabt.
Mhm. Super, so soll es ja auch sein. Ja. Spaß am Gerät. Ja, dann machen wir jetzt hier mal Schluss. Und wie schon erwähnt, Links und den ganzen Krampel, wie immer, habe ich schon zum Zeitpunkt, wo ihr das hört, alles ganz fleißig zusammengesucht und findet ihr auf chaosradio.ccc.de in den Links zur Sendung. Und das war's, Chaos Radio Express 163. Ich sag tschüss und bis bald, bis zur nächsten Sendung.
shoes.